Happy Birthday to us, Happy Birthday to us, 10 Jahre Flip the Truck, Happy Birthday to us. Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Annemarie Darock.
Hi.
Patrick Krammer.
Hallo.
Und Michael Leitner.
Hallo.
In unserem 212. Podcast starten wir in die 11. Podcast-Staffel Flip the Truck. Am Programm stehen Poor Things, Frankenstein, Faster Pussycat Kill Kill und Dogtooth. Also, fangen wir an. Jawohl, wir sind da. Ich hoffe, es geht sich's aus. Es sollte eigentlich funktionieren, dass ihr diesen Podcast am 1. April hört und kein Aprilwitz. Genau an diesem Tag vor 10 Jahren hat es unseren Podcast zum ersten Mal gegeben. Damals haben wir auch über 4 Filme gesprochen. Die waren nicht mal annähernd so gut. Wir hatten, glaube ich, Captain America, The Winter Soldier. Wir hatten Nymphomaniac, Das finstere Tal. Und noch irgendwas. Also es war irgendwie, hört's bitte nicht rein. Danke, dass ihr uns schon seit 10 Jahren unterstützt, ein paar von euch. Vielleicht haben ein paar neue HörerInnen am Weg aufgegabelt. Wer sind wir? Flip the Truck, der österreichische Filmpodcast. Wir sind 4 Podcastende, die nicht im gleichen Kinosaal sitzen dürften, es aber immer wieder tun. Dementsprechend schauen wir, dass wir uns immer einen Film nehmen, der quasi so ein bisschen aktueller ist. Und dann suchen unsere 4 Podcastenden 3 Filme, die thematisch dazu passen. Für den heutigen Podcast haben wir uns Poor Things angenommen, weil der bei den Oscars ziemlich abgestaubt hat und auch bei unseren internen Truckee Awards sehr, sehr erfolgreich war. Und dann haben wir gesagt, passt, mischen wir das Programm ein bisschen auf. Bevor wir aber ins Hauptprogramm kommen, gibt's noch ein paar administrative Ankündigungen, aber eine, die halt wirklich mal sein muss. Wenn ihr das am 1. April hört, dann habt ihr noch 8 Tage Zeit, um eure Terminkalender zu leeren. Wir feiern am 9. April unser 10-jähriges Bestehen mit euch im Das Eduard, 15. Bezirk Wien. Start ist ungefähr 17:30 Uhr, 18 Uhr könnt ihr auf unserer Website schauen, aber NachzüglerInnen gerne gesehen. Und wenn ihr da vorbeischaut, könnt ihr mit uns ein Rematch machen. Wir haben die 128 besten Filme der letzten 10 Jahre zusammengestellt und es gibt ein Rematch von unserer 200. Folge. Diesmal dürft ihr mitvoten und diesmal kann ich schon sagen, könnte sein, dass ein paar Schwergewichte von 200. Podcast plötzlich nicht mehr so die Schwergewichte sind und dann gibt's plötzlich so Neueinsteiger wie eben Barbie, Poor Things, Oppenheimer, die jetzt auch mitmischen werden. Also das The Game has changed completely und ihr könnt dabei sein. Freut uns, wenn ihr vorbeischaut. Dann kommen wir aber zu den wichtigsten News, weil wen interessieren die Oscars, wen interessieren die Truckies? Anne, das Phantom der Oper läuft in Wien, nicht im Raimund.
Doch, im Raimund.
Doch, ja, was habe ich denn geschrieben? Volkstheater? Was habe ich falsch geschrieben?
Ronacher?
Ronacher.
Ronacher waren die Proben.
Gut, ja, dann hat es sogar halb gestimmt,
was ich geschrieben habe. Sind die Proben im Ronacher?
Ja, weil die Probebühne vom Raimund wird umgebaut.
Okay, also wir können nicht einen Phantom der Oper Podcast machen und dann, wenn die Anne wieder vor dem Mikro sitzt, das wichtigste Thema auf den Tisch bringen. Also.
Also, ich war bei der Premiere, der schönste Abend meines Lebens, mehr oder weniger. Und es war toll. Ja, der Michi schaut jetzt
sagt
so.
Sagt ihn jemand anschauend?
Ja, aber er weiß, es gibt nur eine Liebe, Sex on Legs, Phantom und bleibt auch. Nein, wirklich, toll, tolle Inszenierung, es ist die neue Inszenierung, das heißt mehr Action, bisschen anderes Bühnenbild, die Kostüme sind noch ursprünglicher, also die von der Kostümdesignerin, von der legendären, die leider zu früh verstorben ist, haben sie die alten Entwürfe genommen und das wirklich full on wieder, wie heißt das? Ich kann nicht mehr reden.
Refurbished.
Egal. Ja, refurbished, finde ich gut. Und die SängerInnen, Dankeschön. Die SängerInnen sind wirklich ein Wahnsinn. Eins der besten Phantome, würde ich sagen. Also ich habe schon einige Videos gesehen und auch ein paar Phantome live gesehen, auch in Ungarn. Und ja, also ich werde es mal wieder anschauen. Also ich werde es mal noch 2x fix anschauen.
Übermorgen zum Beispiel
in der ersten Reihe. Freue mich schon extrem drauf. Und ja.
Es wird dem Hype absolut gerecht.
Absolut. Also. Und das merkt man aber auch bei den Leuten. Also wenn du mit den Leuten redest, die das gesehen haben, die sagen, wow, das ist wirklich, also so kurzweilig und so spannend und eindrucksvoll und so. Also es ist wirklich objektiv gesehen eine extrem tolle Musical-Inszenierung, die, wo du keine Sekunde dich langweilst, weil einfach immer was passiert, aber auf gute Art und Weise nicht gewollt.
Mhm. Besser als der Film?
Ihr wisst alle, dass der Film ein Schaß ist, von dem her. Na, wirklich, wirklich super.
Okay. Mehr Phantom der Oper gibt's in unserem, ich glaube, 209. Podcast müsste es gewesen sein. Phantom der Oper Special, könnt ihr reinhören. Freut uns, dass anscheinend ein paar Phantom der Oper-Fans mit PH sich auf unser Podcast-Feed verirrt haben, weil mir wurde irgendwann mal gesagt, dein Beitrag erreicht 75% außerhalb deiner typischen Zielgruppe. Also ja, vielleicht seid ihr ja noch immer da, freut uns. Wie panisch muss ich jetzt sein, wenn ich unbedingt das Phantom der Oper, weil es ist alles ausverkauft, ich habe jetzt am Schwarzmarkt ein Ticket um 500 Euro noch irgendwo gefunden für Juni, geht das?
Also es wurde verlängert, also sie haben es eigentlich nur bis Mai gespielt, dann haben sie es verlängert, dass sie es sogar bis Juli spielen, was sehr ungewöhnlich ist, weil viele Theater im Sommer eine Sommerpause haben, aber hier wurde die Sommerpause umgangen, ich glaube, sie machen nur im August dann die Pause und ab September geht's weiter. Also im Herbst kann ich es mir immer noch anschauen und ich würde mir einfach Tickets für den Herbst. Also man findet einzelne Tickets auch jetzt noch vorher, aber ich würde mal für Herbst kriegt man noch was, glaube ich.
Ja, ich habe nicht so viele Musicals in Österreich gesehen, aber bis jetzt war es immer so ein Musical in Österreich, ohne es zu gemein zu sein, aber es ist meistens, wenn eine der Hauptfiguren gut singt, dann ist schon ein tolles Musical. Also es ist nicht so, dass quasi der Rest irgendwie cringe ist und zwei gute SängerInnen, sondern es ist wirklich ein solides Cast.
Also auch die La Calotta, die eben Primadonna der Oper, die hat in einer anderen Produktion auch schon mal die Christine tatsächlich gesungen. Das ist mit die Beste zum Beispiel und das ist eine wichtige Rolle, so auch schon, aber sie hebt das nochmal auf ein neues Level. Mhm. Die Christine ist ein wahnsinnig schöner Sopran und das Phantom ist sowieso toll und ich glaube, die Musical-Fans in Wien werden den Raoul besonders mögen, weil der hat auch schon im Glöckner gespielt und den anderen bekannten Musicals in Wien und der ist eh sehr beliebt, was ich so mitgekriegt habe und spielt wieder super.
Okay, perfekt. Dann bleiben wir gleich bei dir, Anne, weil du hast noch einen Redaktionstruckie zu vergeben. Die Truckies sind gleich nach der Oscarverleihung, war die glamouröse Gala. Jeder von uns hat einen Redaktionstruckie vergeben, aber dich haben wir nicht on mic, dich haben wir bis jetzt nur auf der Website gefeatured. Also welcher Film bekommt deine Ehrung dieses Jahr?
Past Lives bekommt die Ehrung. Und was habe ich dazu gesagt? Inyun, das schönste Filmvokabel?
Yep.
Genau, also Inyun ist so das Motiv des Films, es kann man so mit Schicksal circa übersetzen und zwar das ist das Prinzip, dass man irgendwo verbunden ist mit jemandem aus einem anderen Leben und das in dieses Leben so übergeht und man dann immer noch so eine Verbindung hat miteinander und das ist ein wunderschönes Konzept für Romantikerinnen wie mich.
Und damit ist Gott sei Dank verhindert worden, dass sowohl die Oscars als auch die Truckies Past Lives ignorieren. Past Lives ging eigentlich leer aus bei den Oscars und auch bei den Publikumsvotings der Truckies. Das wurde jetzt berichtigt. Danke, Anne. Past Lives Gerne. Ist Truckie-Preisträger. Es war zu viel Liebe für Anatomy of a Fall, was mich immer überrascht. Und, was wir im Podcast gar nicht gesagt haben, Christopher Nolan ist jetzt der erste Truckie-Preisträger, der zweimal gewonnen hat. Oh. Er hat 2018 schon für Dunkirk die beste Regie gewonnen. Also Respekt.
Oder hat er bester Film auch gekriegt
damals? Nein, damals war Three Billboards.
Ja, also es ist schon der, trotzdem, es ist nochmal ein neues Level, wenn der bester Film auch gewinnt.
Und ich glaube eben, also vor der Pandemie haben wir die Truckies viel mehr an den Oscars orientiert, also da gab es auch Sound und sonst irgendwas für mehr Kategorien, deswegen ist diese Statistik ein bisschen verzerrt, aber seit dem Truckies Relaunch gibt es zwei Filme, die drei Truckies gewonnen haben, das sind Oppenheimer und Everything Everywhere, hat glaube ich sogar vier Truckies gekriegt. Also die Latte liegt hoch, vor allem 4 aus 6 oder 3 aus 6 ist eine ordentliche Leistung. Passt, so, kommen wir zum Hauptprogramm. Wir haben gesagt, die Leute, die jetzt immer noch 50% Oppenheimer voten bei den Truckies, die beschweren sich nicht, wenn der Oppenheimer-Podcast einen Monat später kommt und jetzt reicht es uns langsam mit Schwarz-Weiß-Shots von Cillian Murphys. Nehmen wir mal was Buntes, mischen wir ein bisschen auf und gehen als neuen Hauptfilm dieses, also in dieser Folge zu Poor Things von Yorgos Lanthimos aus dem Jahr 2023 und widmen diesem Film einfach die Bühne. Hier unser Konzept, wir werden alle diese vier Filme, die wir auf dem Programm haben, besprechen, full on Spoiler. Gerade bei Poor Things gibt es viele Personen, die sehr Spoiler bedacht sind. Ich persönlich verstehe es nicht, aber viele Leuten ist es wichtig, deswegen hier eine Spoilerwarnung. Wir reden über alles von Poor Things. Also schaut ihn einfach oder hört uns im Podcast zu und wir versuchen euch die Filme auch zu erklären in der Hoffnung, euch ein bisschen anzustupsen, so hey, passt, den Film hätte ich eigentlich gar nicht geschaut, aber was man da sieht, das ist ja doch spannend. Hier eine offene Einladung, wir werden versuchen, alle Filme auch zu erklären, weil ich weiß nicht, wie viele von euch Faster Pussycat Kill Kill oder Dogtooth gesehen haben. Vielleicht Dogtooth noch ein paar, aber auch nicht so viel, glaube ich. Dementsprechend
Frankenstein von 31.
Frankenstein ist wahrscheinlich der Film, den neben Poor Things die meisten unseres Zielpublikums gesehen haben.
Okay.
Also nicht von der Redaktion vorher. Aber das würde mich wirklich interessieren, aber ich würde wetten,
Dogtooth hat die Lorbeergrenze.
Aber wir haben Frankenstein schon gefühlt 7-mal verlost beim Filmmuseum als Screening.
Also das müssen sie sich schon angeschaut haben.
Ja, haben sie uns ja geschrieben. Also ich glaube, es wird ein knappes Rennen, aber es ist auf jeden Fall dieses Mal nicht ein Oppenheimer-Podcast von der Filmselektion. Sagen wir mal so. Poor Things. Wir haben schon gesagt, wir spoilern. Es geht in diesem Film, es ist eine moderne Frankenstein-Geschichte mit Emma Stone in der Hauptrolle. Emma Stone spielt Bella Baxter. Und das Setup ist, dass man im viktorianischen London ist. Da ist eben der Willem Dafoe spielt den Dr. Goodwin Baxter oder als sein Spitzname ist eben God. Und der hat, Spoiler, die Leiche einer schwangeren Frau am Obduktionstisch. Er ist so ein Typ, der macht immer weirde Frankenstein-eske Experimente. Und diese Frau ist eben in der Themse, hat sie sich ertränkt, das ist von der Brücke gesprungen. Sie war aber schwanger und er nimmt jetzt quasi das Hirn ihres nur ungeborenen Babys und implantiert es in den Körper der erwachsenen Frau. Diese Frau heißt dann eben, der gibt ihr den Namen Bella Baxter, gespielt von Emma Stone, und sie hat zu Beginn eben, ist sie ein Baby in einem Menschen, in einem erwachsenen Körper. Es gibt dann so ein fantastisches Element, dass der Film sagt, okay, sie lernt halt viel, viel schneller als menschliche Babys das tun würden. Das heißt, Bella macht Sprünge, die ich mir manchmal wünschen würde, dass Neugeborene machen in so kurzer Zeit. Also bei uns wird noch nicht irgendwie Shakespeare oder sowas gelesen. Und Bella Baxter ist da deutlich schneller unterwegs. Genau. Und das ist ein Setup für unglaublich viele Konzepte, die der Film links und rechts wirft. Also es geht da ein bisschen in, wie viel von patriarchalischen Strukturen sind quasi eingelernt und eine Person, die nie kennengelernt hat, rennt da einfach drüber und hält sich quasi links und rechts an nichts, weil sie quasi die Ressourcen, also die Verfügbarkeit, sie schaut aus wie ein erwachsener Mensch, damit stehen ihr Türen offen, die quasi einem Kind nicht offen stehen und sie lernt dann als Kind und hinterfragt als Kind Situationen, wo eigentlich nur Erwachsene am Tisch sitzen. Also viel Situationskomik, es gibt einen That's What She Said-Witz in der Mitte vom Film, den ich sehr gefeiert habe. Und weird as fuck, dieser Film. Also der spielt auch nicht in einer echten Welt. Der ist ganz klar traumhaft, würde ich mal sagen. Also die Sets sind
fast schon so ein bisschen Steampunk-mäßig.
Ja, es ist quasi, es ist zwar Portugal und es wird gesagt, wir sind jetzt da und da, aber alles ist ein bisschen eher so wie irgendwas aus einem Slash laufen wird, so ein weirder Kurzfilm, was den Film extrem cool macht und ihm alle technischen Oscars, die er gewonnen hat, mehr als verdient gewinnen hat lassen. Ich finde es schwierig, über diesen Film zu reden. irgendwie in einem konkreten, also so in einem strukturierten Ablauf. Was mir aber wirklich fasziniert hat, war eben diese Diskussion, dass auch im Marketing viele Leute, die den Film gemacht haben, waren so, please don't spoil anything. Also quasi, und ich finde, es ist schon ein Film, ja, es kann ein Twist sein, dass sie das Kind ist im Körper einer erwachsenen Frau. Ich muss aber sagen, wie der Patrick mir das gesagt hat, haben wir gedacht, ah cool, jetzt weiß ich endlich, worum es geht und warum mich das interessiert. Also ich finde schon, es kann ein Film sein, wenn man zu sehr um den heißen Brei herumredet und zu wenig sagt, dann liefert man den Leuten quasi keine Motivation. Also dann hat man irgendwie kein Bild, warum man den Film schauen soll. So dieses.
Vor allem, das ist ja auch nicht der wichtige Teil des Films, ist nicht die Revelation.
Nein, aber das ist Drehbuch, ich glaube, es war entweder irgendeine Person, entweder der Lantimos oder der Komponist, ich glaube, es ist ein männlicher Komponist, der hat eben gemeint, please don't spoil too much. Und dann haben wir einen Schädler vom Gartenbau hier und dem war das auch im Podcast total wichtig, dass wir da.
Aber ich weiß gar nicht, ob es groß darum geht, zu sagen, wo das Hirn herkommt, sondern generell die ganze Handlung von dem Film, weil es ja doch sehr herumfliegt und weil du da die unterschiedlichsten Sachen haben gehst. Und das zu erleben, ist schon leiwand, obwohl ich sagen muss, dass ich den Film beim zweiten Mal besser finde. Beim ersten Mal war er mal ein bisschen zu lang und dann beim zweiten Mal, wenn du weißt, was auf dich zukommt, dann weißt du, okay, jetzt kommt, das Ding kommt zwar noch, aber das ist in Wirklichkeit eh nicht so lang und du bist nicht so ein was, jetzt kommt noch was und,
ja, mir
und
ist
es
so
gibt dann, es gibt dann eben, also die letzte, dazu können wir noch später kommen, aber ich finde, am Ende kann man, da taucht noch eine Figur auf, die könnte man einfach rausschneiden, die ist komplett wurscht. Das ist irgendwie eher so, okay, gut, es gibt eine Buchvorlage und da ist es halt auch passiert, deshalb ist es auch drinnen. Wir könnten eigentlich eh gleich, ist ja wurscht. Sie erlebt ihr ganzes Abenteuer und dann kommt sie zurück wieder nach London, also sie bricht auf aus London und sagt, sie muss sich jetzt von ihrem Vater, von ihrer Gottesfigur emanzipieren und quasi das echte Leben erleben und geht mit einem Mann nach Lissabon und dann auf ein Schiff und dann endet sie in Paris und irgendwann kehrt sie zurück nach London, weil eben ihr Vater krank ist und dann taucht auf einmal der Mann der Frau auf, die sich von der Brücke gestoßen hat. Also die nicht Bella Baxter ist, aber die Frau, die vorher.
Victoria Blessington, genau. Der Mann ist der Alfred, gespielt von Christopher Abbott.
Ja, das Beste an der Sache ist, dass Christopher Abbott mitspielt, was leiwand ist.
Warum kennt man den?
Also ich kenne ihn aus Black Bear, aus Girls, aus Sanctuary, aus Puncture. Der Dude, der crazy Filme macht eigentlich. Und jetzt.
Ein Possessor hat er auch mitgespielt.
Genau. Und ich glaube, er wird der Bösewicht in Craven. Was wichtig ist.
Craven the Hunter. Der nächste Film im Spider-Man-Multiverse nach Madame Web, Morbius und Venom 1 und 2.
Yes. Auf jeden Fall, der taucht auf und will seine Frau wieder haben und sagt halt, ja, komm, du kommst jetzt mit. Und dann kommt man drauf, dass sie sich halt wegen ihm umgebracht hat, weil das halt komplett toxisch war und er sie halt auch zu Hause eingesperrt hat und sie gezwungen hat, das Kind zu haben, obwohl sie kein Kind wollte und so. Und es endet dann damit, dass sie fliehen kann und ihm dann das Hirn rausnimmt und er wird dann quasi zu einer Ziege oder sowas, also in Menschenform. Und wie dieser Charakter aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, voll smart, weil der Vaterfigur Willem Dafoe, Gott, ist krank, weil sein Körper endlich aufgibt und jetzt holt sie noch die absolut größte Arschloch vom Film, taucht am Ende auf und denkst da, naja, und sie ist jetzt schon so gebildet, dass sie quasi den Platz von Gott einnehmen kann und dasselbe zusammenbringt wie er und es ist irgendwie von der Message urcool, dass sie dann quasi zu Gott wird und sich komplett emanzipiert und dasselbe Level erreicht wie der Mann, der sie geschaffen hat und ihrem Vater dann quasi das Leben rettet, indem er sie, sein Hirn, in den Körper des
bösen,
absolut bösesten Menschen reingibt. Und dann, nein, der Vater stirbt und der wird zur Ziege und der Film endet. Und dann denkst du, why? Wofür waren die letzten 15 Minuten? Bitte.
Ja, ja, es wirkt einfach wie ein zweiter Teil, ja. Also so quasi, ich weiß nicht, fast so, als hättest du eine TV-Serie und dann hast du quasi so das Staffelfinale und in der Staffelfinale kommt dann der ehemalige Mann und sagt, stopp diese Hochzeit, quasi Cliffhanger und dann hast du noch eine zweite Staffel, wo, oh, in der zweiten Staffel muss Bella ein ganz neues Environment sehen und wir werden eine andere, also so quasi dieses Ding, aber halt als Film. Es passiert extrem viel. Ich glaube, er ist zwei Stunden 21.
Es fühlt sich bei mir, also ich habe nur einmal geschaut, er fühlt sich extrem lang an. Eben der Teil, der angesprochen wurde, da bin ich mir vorkommen, emotional war es echt anstrengend, weil ich immer dachte, okay, jetzt kommen wir mal an in London, jetzt ist er mal chill. Nein, ist kein chill. Also es ist emotional.
Es fühlt sich schon wie Endgame an.
Ja, wirklich.
Sie kommt gerade so, sie muss jetzt, jetzt erlebt sie Tod ihres Vaters und so weiter und jetzt. Heiratet sie den Dude, den der Vater für sie ausgesucht hat oder nicht? Und wie geht sie damit um? Und also
der akzeptiert schon die Drei-Akt-Struktur. Genau. So, ja, alle vom Anfang kommen wieder zurück und jetzt Bogen drüber und.
Bitte nein.
Ich finde auch, es fühlt sich ein bisschen anders, weil es im Buch, ich habe das Buch nicht gelesen, aber vielleicht macht es im Buch mehr Sinn. Also vielleicht ist es da ein bisschen ausgereifter oder finden Sie da spannendere Aspekte. Prinzipiell ist es ja schon etwas, wenn man sagen würde, von der Perspektive, ja, es geht auch so ein Stück weit, wie sehr man einen Menschen auch ja über sein Äußeres definiert und wie man das halt irgendwie voneinander trennt, weil ja, möchte er da quasi seine Ehefrau wieder zurückhaben und sieht das auch als gegeben an, obwohl es ja nicht stimmt. Also es ist ja quasi nur der Körper. Ich denke schon, dass da was Interessantes drinstecken könnte. Ich fand aber auch persönlich, also ich könnte mir vorstellen, dass der Part im Buch eventuell besser funktioniert. Im Film aber sehe ich es genauso.
Also beim zweiten Mal hast du das auch so gesehen?
Ja, nein, das war das eine, wo, also gerade beim zweiten Mal, beim ersten Mal war es 6:30 in der Früh, als der Film angefangen hat. Das war ein besonderes Erlebnis, aber die, das hat sich für mich auch so angefühlt. Das war, glaube ich, fast das Einzige, was ich am Film groß anmängeln würde. Ich fand ihn sonst eigentlich ziemlich.
Für mich war es, ich glaube, ich habe am wenigsten über dieses Ende nachgedacht, weil das irgendwie, für mich war das so ein. Also der ganze Film war so eine Aneinanderreihung an Konzepten und quasi jede Szene ist jetzt, diskutieren wir über ein neues Konzept. Also es ist quasi, und das bin ich dann gespannt, wie ihr zu Dogtooth steht, aber was ich interessant finde an dem Film ist, dass er wirklich so alle 10 Minuten einfach dir was Neues gibt. Also es ist nie, es ist schon ein ähnliches Thema, es geht immer so um soziale Strukturen und was wird von Bella erwartet, aber ich finde es aber immer lustig genug und neu genug, mit genug neuen Figuren, dass ich sage, ha, das ist was Neues. Und der Schluss war, hat sich dann irgendwie eingereiht in dieses, okay, es hätte zwar nicht sein müssen, aber das Konzept war zumindest diese Idee, wie gehst du damit um, dass dich Leute so ganz hart in eine Rolle reinpressen. Also bis jetzt war Bella immer nur die Rolle der Frau, mit der sie reingepresst wurde in der Gesellschaft. Aber dann kommt wirklich jemand und sagt, du, wie du ausschaust, hast so zu sein. Das ist quasi, es macht halt irgendwie quasi Sinn, dann dieses Extrem, diesen Extremfall so, es gibt unwiderruflichen Beweis, warum du gar nicht anders sein darfst, nämlich, weil du vorher so warst. Das habe ich konzeptuell irgendwie, für mich war es einfach ein nettes, anderes Ding und ich habe den Typen so schrecklich gefunden, dass ich sein Ende gefeiert habe. Also für mich war dieses, bitte kann er noch schlimmer sein, kann er noch schrecklicher werden und kann er so einen richtigen Hollywood-Bösewicht, so Tod ist nicht gut genug, so der kriegt so das Allerschirchste. Ja, er ist eine Ziege, geht schon. Und sie sitzt, also ich finde, es hat für mich das Ende so ein bisschen, ich glaube, man hätte es besser machen können insgesamt. Aber es hat für mich dann schon diesen Fuck-Yeah-Moment vom Schluss. So, sie sitzt in diesem Garten, in diesem komplett gestörten Welt, die dieser Gott created hat und ruled da über alles. Und der Typ, der dann noch versucht hat, sie zu unterdrücken, ist jetzt eine Ziege. Also, ich habe es schon cool gefunden. Ich weiß nicht, ich habe es nicht als so negativ wahrgenommen, aber so wie ihr drüber redet, das ist schon ein Fremdkörper in einem sehr weirden Film. Also ich tue mir schwer, in so einem weirden Film etwas als, oh, das ist jetzt ganz was anderes, aber es ist schon krass.
Ja, es ist ja auch von der Sache irgendwie anders, weil normalerweise wird sie mit irgendwas konfrontiert und bricht aus, daraus. Und in der ist es halt, sie wird ja nicht wirklich mit, also das ist jetzt kein Konzept, mit dem sie konfrontiert wird, sondern es ist ja quasi so, sie wird einfach eingesperrt. Und sie hat nichts irgendwie, wo sie dann durch ihren Intellekt oder sowas quasi zeigen kann, dass sie sich weiterentwickelt hat und über diese Person hinausgewachsen ist. Das ist einfach so ein, jetzt schießt sie ihm halt den Fuß.
Okay, gehen wir zu den positiven Dingen. Was taugt euch am Film? Patrick, vielleicht fängst du an.
Ich finde, dass die ganze Erzählung einfach relativ leibend ist und du überall irgendwas zum Diskutieren drinnen hast und immer lustig rote Fäden zu ganz verschiedensten Themen ziehen kannst. Also du hast ein ganzes Potpourri an Elementen drinnen, die du durchgehen kannst. Also du hast das wenn du es mal aus der Sicht vom Gott-Charakter siehst, dann hast du dann nachher bei Dogtooth ein gutes Thema, weil du hast dann auf einmal irgendjemand, der etwas geschaffen hat und dann Anspruch darauf nimmt. Also er schafft ein neues Leben im Endeffekt und sieht es dann als seins an und muss dann damit zurechtkommen, dass sich deine Emanzipation abwickelt aus ihrer Sicht. Du kannst sicher drüber reden, wie Sexualisierung in einem viel zu frühen Alter passiert. Einfach darüber, dass du eben dieses Kinderhirn mehr oder weniger in einem erwachsenen Körper hast. Und wenn man das irgendwie auf heutzutage umlegt, dann reden wir über diese Beauty-Pageants für Kinder oder irgendwelche Disney-Kindershows oder du
Kinder-Influencer.
Du ziehst eine Parallele zu May December, wo sie einen hotten 13-Jährigen casten muss, weil es muss ja believable sein, dass sie eine Affäre mit einem 13-Jährigen hat und der eine ist einfach not hot enough und dann fangst du natürlich an, auf einmal 13-Jährige nach ihrer Hotness zu bewerten und dann schaust du den Film und sagst, oh, das ist schon krank, also wirklich, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. So, macht es ja die ganze Zeit.
Ich habe mich gefragt, ist Yorgos Lanthimos, er hat ja immer so weirde Filme irgendwie, und ich habe mir versucht, es wäre jetzt schwierig zu sagen, er ist surreal, aber schon irgendwie, also weil mit surreal assoziiert man immer so diese Salvador Dali komplett crazy non sequitur irgendwas passiert. Ich finde, er ist irgendwie so, dieses, wenn man sagt, okay, der Dali, diese Dali-Filme sind das ganz arge und Inception ist dieser Traum, der so zu realistisch ist, wo viele Leute gesagt haben, okay, Nolan macht zu normale Träume. Dann ist Yorgos Lanthimos irgendwie so genau dazwischen in diesem, er hat immer so Menschen, die komische Regeln ausführen, als wären sie normal. Das finde ich, ist dann auch bei Dogtooth irgendwie auch drin. Aber es gibt so Momente, wo du Dinge siehst, die du kennst. Kutsche von zum Beispiel, also du siehst, da ist ein Pferdekopf drauf und dann dreht die Kutsche um die Ecke und du siehst, das ist eigentlich wirklich nur ein Pferdekopf, der vorne montiert ist und dann fährt da irgend so ein Ding. Aber in dieser Welt hinterfragt das irgendwie keiner und es ist alles so, wie wenn man in so einem komischen Traum sich entlang bewegt, ohne dass, also eben, deswegen tue ich mir schwer mit ganz surrealistisch als Label, weil für mich impliziert es dann immer alles wurscht. Also so ein,
nicht immer,
aber das ist das.
Er ist nicht surrealistisch, er ist fantastisch und hat vielleicht visuelle surrealistische Elemente drinnen, aber er hat ja eine logische Handlungsabfolge.
Ja, aber selbst wenn man Bilder vom Dali halt hernimmt, wenn du liest, was er darüber gesagt hat, ist ja das alles auch nicht irgendwie. Es ist ihm nicht wurscht gewesen. Die Ameisen haben einen Sinn, die schmelzende Uhr hat. Also selbst im Surrealismus ist ja ein Sinn hinter den scheinbar zusammengewürfelten Elementen.
Aber die Welt muss keine Regel ergeben.
Ja,
genau. Regel haben, das glaube ich.
Gleichzeitig passt im Surrealismus ganz oft eben diese Automatisierung drinnen, wo du einfach Augen zu und fängst an zu schreiben, dann kommt halt irgendwas dabei raus und das ist dann das Kunstwerk.
Also quasi seine Welten haben zu konsistente Regeln, als dass man sagt, das ist ein Surrealismus. Ding, weil die Welt selber macht ja unter Anführungszeichen Sinn, wenn man die Regeln so akzeptiert, wie sie im Film präsentiert werden.
Ja, ich finde diese Dinge wie Babel und so weiter, wo du einfach, ich glaube, in Alexandria kommen sie an, dann wo sie in diesem Turm sind und runterschauen, dann sehen sie das Leid unten und das sind halt wirklich so, das könnten surrealistische Bilder sein, also nimmt diese visuelle Ding raus, aber es ist so mit Handlung voll und es macht fügt sich so ein in den Rest der Geschichte, dass das mit surrealistischen Sachen wie nicht.
Ja, aber es ist Traum. Es ist wirklich so dieses, das Nächste an diesen weirden Träumen, wo man irgendwie so.
Die haben ja auch Regeln.
Die haben so diese komischen Regeln, die halt irgendwie im Traum stimmen, aber irgendwie überhaupt keinen Sinn
machen. Und dann
wachst
du halt auf und denkst da, what the fuck, aber im Traum hat es halt Sinn gemacht. Also das sagt man ja oft auch so. Ja, wenn ich dir das so erzähle, im Traum hat es halt Sinn gemacht. Und das ist es. Im Traum macht es absolut Sinn und du weißt auch die Regeln. Und ich finde halt, Regeln als solches sind ja auch ein Thema seiner Filme.
Ja.
Deswegen passt es, dass die Welten Regeln haben, auch wenn die irgendwie narrisch sind.
Es ist vielleicht die zugänglichere Form zu wie Lynch oder Cronenberg. Vielleicht so ähnlich wie Cronenberg vom Level her, aber zugänglicher als
Lynch.
Aber
es ist nicht Lynch, wo du sagst, okay,
oder komplett
will ich mir die Arbeit machen? Ja. Ich habe quasi, vielleicht gibt es eine Roadmap, vielleicht auch nicht, aber ich muss mir mal diese Roadmap irgendwie suchen. Also der Film gibt dir schon ein bisschen mehr Hilfe. Ich finde es aber trotzdem lustig, dass der Film im Marketing, die haben so Angst gehabt, dass der Film so ein richtiger Stinker ist. Also das ist jetzt eine richtige Erfolgsgeschichte. Er hat auch ganz okay Einnahmen gemacht, also 35 Millionen Dollar Budget angeblich und 112 Millionen Dollar Umsatz, also ein bisschen mehr als der Favorite. Und ich kann mich schon erinnern, ich habe Podcasts davor gehört, wo die Leute wirklich gesagt haben, boah, ob der funktioniert, ob der mehrheitsfähig ist, ob die Leute sich den Film anschauen, weil er ist so weird und er hat Sexszenen drinnen und er ist so, also es ist halt nicht dieser easy sell quasi am Anfang gewesen, im Nachhinein ist
aber,
es so natürlich.
Naja, aber er war von Anfang an so dieser, ja, wird halt wieder Oscar-nominated Movie wird sein, also ich weiß, ja. wie nach letztem Jahr. Quasi, da kommen immer dann am Tag danach die Listen raus, welche Filme werden nächstes Jahr bei den Oscars voll wichtig sein. Da war er immer auf allen Listen drauf mit, einfach nur weil,
ja, klar, weil Favorite.
Ja.
Aber nur weil der Typ vorher, also es ist ja nicht garantiert, dass
aber
es noch so ist.
Wie diese ganzen Sachen rauskommen sind, ist nie jemand auf die Idee gekommen, den Film dann von der Liste zu streichen für, oh, der wird bei den Oscars.
Nein, gar nicht. Ich finde aber, er hat auch irgendwie auch ein kommerzielles Potenzial gehabt, also das er auch ausgeschöpft hat. Also so ein 100 Millionen Umsatz für so einen Film ist nicht so
unbeeindruckend. Ja, das ist ja Rated R, ne?
Ja. Also, und ich finde nicht, dass er zugänglich ist. Also quasi, ich finde nicht, dass es so ein, vielleicht die Leute, die The Favourite gesehen haben, das nächste Kostümdrama schauen wollen, schauen ihn sich an, weil Emma Stone ist natürlich ein Sell, ist klar. Aber ich finde schon beeindruckend, dass das im Ganzen so erfolgreich funktioniert hat und dass er nicht zu pretentious wurde. Ich finde nämlich, ich war nach The Favourite ein bisschen so, er hat mir nicht so taugt und der taugt mir so viel mehr. Also ich finde irgendwie, für mich hat der auch irgendwie so ein bisschen an, ich muss mir jetzt den Favorite-Name anschauen, weil ich finde, der hat mir wieder so viel Energie gegeben, weil er einfach so, holy shit.
Naja, beim Favorite ist es halt einfach, du hast keine Figur, mit der du mitfiebern kannst, weil das sind alles furchtbare Menschen.
Ja.
Und da ist das halt ganz anders.
Ja, das war für mich, also The Favorite war für mich so dieses, es war ein Kostümdrama mit ein bisschen, also so ein poliertes Lanthimos-Kostümdrama und das war jetzt wieder so unhinged. Also das war wieder so ein, jetzt ist er wieder, also quasi die Olivia Colman aus The Favorite hat sich jetzt was ganz Crazyes angezogen und geht in den nächsten Film. Das hat mir taugt und deswegen frage ich mich, ob er bei The Favorite zu negativ war. Also quasi einfach so ein, ich muss ihn nochmal schauen.
Kommerziell hat vielleicht Favorite voll geholfen, weil die Leute mit ihm bekannter wurden in größerer Masse.
Wir haben damals gesagt, der Favorite war ja sein zugänglicher, genau, Film
ist
relativ.
Es ist ja mit Sicherheit der zugänglichste Film,
der zugänglichste Film.
Hat, aber nicht mehr der erfolgreichste Film, den er gemacht hat.
Ja, aber das ist dann hilfreich natürlich.
Genau,
und
das denke
er
ich
auch. Hat sich ja noch reingelegt in dieses Schau, wie weird wir sind. Also der erste Trailer war ja ein reines, wir sind really weird.
Ja, und nach dem Sichten des Films bin ich so auf dem Patrick seiner Seite, also diesen Soundtrack hört doch niemand. Also, sorry, wow. Voll beeindruckend.
Wolfi sprach also, diese Worte.
Also, den hört doch keiner freiwillig. Den kannst du in irgendeinem Musikseminar unterrichten und ich lasse mir gerne erklären, wie absichtlich atonal, Dissonanz, atonal, whatever und so weiter. Aha. Nein.
Aber die Frage ist ja eher, ob das schlecht ist, oder?
Nein, er passt super für den Soundtrack. Also er passt im Film voll
aber
gut. Aber er war im Film schon ein bisschen
Wolfi hat's brochen einfach.
Am Anfang habe ich gedacht, wo er nur so dieser irgendwie so Kopf auf Tastatur.
Gut, aber vielleicht für Fans von atonaler Musik.
Könnte, Alban Berg und
endlich, Co. Endlich mal. Wobei, vielleicht ist er für die schon zu Mainstream, weil der ist jetzt für einen Oscar nominiert und das ist so trying too hard, weil die Atonalität von vor 20 Jahren interessiert ja keinen mehr. Das ist dann immer so, ja. Na cool, also Poor Things generell sind wir positiv. Michi und Anni war es noch gar nicht so im Detail.
Ja, ich mag halt generell bei Lanthimos Filmen, also ja, ich denke, das zieht sich ein bisschen so durch, das Thema bei ihm von Kontrolle, also dass es sehr oft Menschen gibt, die eine gewisse Vorstellung davon haben, wie eine andere Person zu leben hat und versuchen, das halt aufzudrängen. Es ist allerdings, glaube ich schon, müsste ich jetzt, aber ich würde sagen, das ist der Film, wo die Figuren am stärksten daran scheitern. Also das, wo die vermeintlich unterdrückte Figur am wenigsten unterdrückt ist. Und das ist halt das, was mir bei dem Film halt, ja, also es macht halt einfach auch irgendwo gute Laune. Also wenn man so ein bisschen irgendwie sich für diese Themen interessiert und halt auch so jemand ist, der halt, ja, was sind Dinge wie Individualismus oder halt auch natürlich feministische Emanzipation zu schätzen weiß oder wenn man das halt cool findet, dann macht er einfach wirklich gute Laune, wenn halt Emma Stone so oder Bella Baxter, die meistens einfach, ja, tut, was sie will. Und jeder, der halt irgendwie sein Bild von ihr auf sie, über sie drüber stülpen möchte, ja, fährt halt vollgas gegen die Wand und am ersten erfolgreich sind oder am ersten irgendwie mit ihr zurechtkommen, dann ja, die paar wenigen Personen, die sie weitestgehend so sein lassen oder im Laufe des Films dann so sein lassen, wie sie sein möchte. Und das ist einfach, es ist nicht irgendwo, ich meine, es ist sowieso ein eben fantastischer Film von der ganzen Welt her und so, aber auch, glaube ich, als wenn man es so als Weltsicht nimmt, fast ein bisschen zu optimistisch. Also es ist nicht, ich weiß nicht, wie vielen Menschen es wirklich gelingt, so frei zu sein, wie es die Bella Baxter ist, aber ich finde es einfach so befreiend, das halt zu sehen. Und ich finde den Film auch sehr, also er schafft es auch, dadurch sehr lustig zu sein. Also ich mag es eigentlich nicht zwangsläufig so gern, wenn man sich über Figuren nur lustig macht oder wenn sie mehr oder weniger nur da sind, um quasi der Trottel zu sein. Aber die Mark Ruffalo-Figur ist schon sehr lustig. Also ja. Und weil sie halt, ich finde es halt wirklich sehr, also es ist halt so, ich meine, es ist immer nur eine Wahrnehmungssache, ja, aber ich nehme halt wirklich wahr, also ich empfinde wirklich so, dass halt schon viele Leute so ein bisschen so denken wie er, also gerade halt Männer. Vielleicht nicht zwangsläufig nur Männer, aber das ist quasi, nein, du hast so zu sein und quasi, ich bin ja da der Stärkere und ich weiß, wo es lang geht und ich mache das. Und halt so gegen die Wand, also so hilariously scheitern dran. Das fand ich halt einfach auch sehr, sehr unterhaltsam. Und ich glaube, ich mag eigentlich so ziemlich jeden Film vom Land, dem aus. Ich würde schon sagen, dass das, glaube ich, einer meiner Liebsten ist, wenn nicht der Liebste sogar.
Mhm. Anne?
Alles, was der Michi sagt, kann ich jetzt, at this point, kann ich nicht zufügen. Hast du schön formuliert, wirklich. Also Befreiung, einfach pure Befreiung. Und es ist so, man geht nachher, also ich bin emotional extrem angesteckt von Filmen zum Leidwesen, manchmal von Michi, wenn ich mal ein bisschen grantig aus dem Film rauskomme und dann auf Kollisionskurs, aber bei dem hätte ich echt gedacht, boah, ja, wirklich Konvention, ich bin sowieso dafür, Konventionen oft über Bord zu schmeißen und das so zu adaptieren, dass man damit gut besser umgehen kann oder besser leben kann. Und das ist halt, das feiert das pur. Und dann haben wir gedacht, ja, bitte, können wir nicht alle kurz einmal alles vergessen und einfach sein. Ja, funktioniert nicht, aber man kann ja träumen, ne?
Have you tried touching yourself between the legs? That usually works for me. Man schon. Extrem gute Singer. Dann gehen wir zum ersten Film von den dreien, die quasi wir um Poor Things gliedern. Wir springen ins Jahr 1931 zur ersten, wahrscheinlich Langfilmadaption, weil irgendjemand hat mal 5 Sekunden gefilmt und es Frankenstein genannt. Die erste Langfilmadaption von Frankenstein von James Whale. Basierend auf dem Buch Frankenstein von Mary Shelley, John L. Balderston und Francis Edward Farrago haben das Drehbuch geschrieben. Ist ein schöner, flutschiger 71-Minuten-Film, der ist de facto vorbei, bevor er angefangen hat. Und erzählt, finde ich, schon mehr als viele andere Filme, die 2 Stunden lang sind. Geschichte von Frankenstein. Dr. Henry Frankenstein, gespielt von Colin Clive, experimentiert in seinem Labor an der Möglichkeit, ob man totes Gewebe, also Körper, nicht wieder beleben kann. Er fladert sich ein paar Leichname zusammen, näht sie zusammen und mit der Kraft des Blitzes und der Elektrizität belebt er ein Ungetüm zum Leben. Und erklärt auch ganz stolz, der Unterschied ist jetzt nicht, dass er da einen Menschen wiederbelebt hat, der tot war, sondern das waren alles unterschiedliche Teile, die jetzt zum ersten Mal überhaupt mit Leben versorgt werden. Das Monster wird gespielt von Boris Karloff und geht herum, hat leider nicht ein normales Menschengehirn, sondern das Gehirn, also der Victor ist der Handlanger, oder?
Victor?
Ist es
Victor Frankenstein?
Ist es nicht Igor oder so?
Ah, shit. Warte mal kurz.
Heißt er nur den späteren Dingen Igor?
Ich glaube, es gibt keinen Igor. Ich habe nämlich geschaut.
Ja.
Fritz Dwight Fry.
Genau, Fritz.
Dwight Fry spielt Fritz. Und der muss quasi ein Gehirn stehlen, aber es gibt auf dem Tisch vom Professor, wo das gestohlen wird, zwei Gehirne. Das eine ist das normale Gehirn und das andere ist quasi ein, was ist das?
Steht damaged oder so?
Das Präparat eines Mörders.
Ja, aber es steht auch auf den, also die Präparate stehen so und es ist dann wirklich auf dem Glas so groß drauf, ich weiß nicht mehr, ist es damaged oder sick oder irgendwas.
Ja,
also
nicht normal.
Nicht das Gute.
Und das gibt, aber das macht den Film, was ich schon cool finde, ist ganz gutes Sci-Fi-Writing, weil damit wird nie beantwortet, ob das, was Frankenstein will, wirklich funktioniert hätte. Also man kann immer sagen, das Monster war nur so wegen des Gehirns, oder man kann sagen, das Monster ist so, weil man is not supposed to meddle with nature. ja, das Monster stammelt dann herum, flüchtet vor Frankenstein und wird dann am Ende des Films von einem Mob wütender Leute angezündet. Der Grund dafür ist, das Monster trifft ein Kind, spielt mit diesem Kind, das Kind lernt ihm, schau mal, wir werfen Blumen ins Wasser, das Monster wirft mit dem Kind Blumen ins Wasser, irgendwann gibt's halt keine Blumen mehr und dem Monster hat das so Spaß gemacht, dass er das Kind nimmt ins Wasser wirft und das Kind dann ertrinkt. Heavy stuff. Und das gibt den Menschen quasi eine berechtigte Angst vor dem Monster und die gehen dann halt, wie man das halt so macht, mit den Mistgabeln und den Fackeln einfach hin und zünden das an. And the monster dies. All does it. Aber in diesem Film stirbt mal das Monster und wir können wieder ruhig schlafen. Und es wird dann am Ende, also speaking of komplett sinnlose Schlusssequenzen, die man schneiden kann. Die letzte Minute von dem Film kann man schneiden, wo dann der Frankenstein noch, also der heiratet und er liegt irgendwie noch im Bett und trinkt noch was und dann wird die Tür geschlossen und der Vater von ein Typ, der halt dem die Familie Frankenstein sehr wichtig ist, prostet dann noch auf das Haus Frankenstein. Also, ja, wenn ihr die brennende Mühle als Schlussbild genommen hättet, wäre es 1000-mal besser gewesen. Aber also ich verstehe es. Wir kommen beim nächsten Film dann auch dazu. Gewisse dramaturgische Bögen musste man schließen fürs Publikum, um ganz klar zu machen, das Böse ist jetzt weg und das Gute lebt noch. Bitte keine Ambivalenz. Ich habe ihn nur cool gefunden. Ich finde, es ist ein richtig cooler alter Schinken. Habt ihr ihn schon vorher im Podcast gesehen gehabt? Alle, also haben wir ihn alle zum ersten Mal gesehen?
Ja.
Okay.
Ja.
Michi, bei Schwarz-Weiß denke ich an dich.
Uff.
ja. Michi hat um sein Leben gekämpft bei diesem Film, nämlich um sein Schlaf- und Wachleben.
Das war, ja, genau. Vortag gefeiert und das war ein bisschen schwierig. Aber
ja, wir sind immer die Jüngsten, gell?
Ja, ich glaube.
Jahre Podcast geht nicht unbemerkt. Kannst du dich noch erinnern, wie man Restfett gepodcastet hat früher?
Also das war gar nicht so, dass, also ich meine, das ist jetzt wahnsinnig spannend für unsere Hörerinnen, aber es ist gar nicht unbedingt das Alkohollevel, sondern einfach das lang aufbleiben. Es ist einfach, ich meine, es war wirklich spät, aber der nächste Tag existiert dann nicht. Also wenn's da gibt's bis nach Mitternacht, dann gibt's da so ein paar Stunden, kannst du auch, wenn's drüber gehst, da ist der Tag weg. Naja, ich habe den Film trotzdem geschaut und das war aber wirklich, musste ich schon zugeben, ein bisschen einschränkend. Aber ich finde ihn, ich fand ihn gut gemacht. Er hat mich jetzt nicht so, beim letzten Mal hatten wir La Belle et la Bête, wo ich gesagt habe, ja, das ist zwar ein alter Film, aber das ist immer noch geil. So hat mich jetzt nicht so abgeholt, mich nicht so wahnsinnig überzeugt. Vielleicht müsste ich ihn nochmal schauen.
Das muss ich bei mir ist
genau umgekehrt. Genau, umgekehrt.
Yeah. Weil ich habe gesagt, so,
would watch any day.
Michi und Wolf waren schon begeistert von Belle et la Bête und dann ist der Ding, das einfach 15 Jahre früher und schaut so viel moderner aus und wirkt so viel
moderner.
Was?
Ja, ich finde, so viel.
Ja, aber es ist eine andere Art.
Anders.
Also, aber ich mag halt auch, also ich mag den Film vom Stil mehr als La Belle et la Bête. Also ich war wirklich überrascht, weil er wirklich 10 Jahre vor Die Schöne und das Biest war, oder? 31?
15. Ich glaub, 15. 31 und 46, oder?
Aber es ist
anderes, würde ich sagen. Ja, aber ja, genau. Aber es ist halt, glaube ich, wirklich so mit diesen, ich meine, es kann man bei jedem Film sagen, bei alten Filmen vielleicht ist es ein bisschen mehr so, ja, dass du halt irgendwie einen Spark brauchst, dass du sagst, okay, der ist 100 Jahre alt und man sieht's, aber irgendwie trotzdem fetzt es mich, ja. Das habe ich halt nicht gehabt bei dem Film. Aber er ist, ja, er ist gut gemacht, die Figuren sind gut geschrieben. Ich mag halt dieses Oldschool-Storytelling, was wir schon angesprochen haben mit dem Hirn. Er nimmt eh das gute Hirn, aber dann fällt es ihm runter und dann muss er halt das schlechte Hirn nehmen. Also es ist halt, es ist so, ich mag halt dieses, ja, es hat halt so was Ursprüngliches halt einfach, ja. Was du, wenn du es heute machen würdest, um Gottes Willen, ist ja Altbacken oder Holzhammer, ja, aber halt einfach, wie sie halt angefangen haben, Geschichten zu erzählen, im Film, ist einfach spannend. Ich habe jetzt, ja, so emotional oder so, war es mir schon eher egal, oder habt ihr mitgelitten mit dem, also war es auf der Seite vom Monster,
ja,
oder?
Sicher. Ja, du lernst ja.
Ich war Frankenstein immer auf der Seite vom Monster.
Ja, du lernst seit Pinky und Brain, also auf der Seite des Monsters zu sein. Also quasi alles, was irgendwie übernommen wird in Popkultur, ist, das wahre Monster ist Frankenstein. Wobei und das natürlich,
ja,
das ist nicht Frankenstein, das heißt Frankenstein.
Ah Gott, geht's scheißen.
Ja, das ist natürlich auch drinnen und ich finde es aber auch irgendwie ganz spannend, weil ich finde, der Film hat halt viele Ansätze, wo du irgendwie drüber reden kannst und analysieren kannst, und auch wenn wir jetzt wieder zu Poor Things kommen, habe ich die Figur, in Poor Things gibt es diesen jungen Wissenschaftler, der dann quasi zur rechten Hand von Gott wird und quasi für ihn die Drecksarbeit machen darf und so weiter, und ist halt voll fasziniert, dass dieser Berühmtheit ihn auswählt für ein Experiment, das ist er voll dabei und hinterfragt quasi gar nichts mehr, sondern ist so, wow, ich darf da mitmachen und urleibend. Und ich übernehme quasi die Vorstellung meines Mentors jetzt. Und in dem ist es genau umgekehrt, aber trotzdem, so, da gibt's halt diesen Mentor, der glaubt, er hat Viktor Frankenstein verloren, weil der ist von der Uni abgegangen und macht jetzt irgendwelche verrückten Experimente in einer Mühle, weil niemand weiß genau warum, und eigentlich der Bub ist einfach nur irgendwie fanatisch worden und eigentlich braucht er Watschen und dann geht wieder alles und hört auf mit dem Blödsinn und ja, vielleicht irgendwie kommt er da wieder zurück und dann wieder da aber auch so reinzog und sieht den irgendwie und denkt sich, oh scheiße, das funktioniert doch, okay, ich bin voll dabei und macht dann auch die Drecksarbeit für ihn irgendwie und hinterfragt das überhaupt nicht mehr, sondern ist nur noch so, boah, cool, wir haben es wirklich Leben geschaffen, das müssen wir jetzt irgendwie wissenschaftlich untersuchen und urcool. Und das Monster an sich, das finde ich mit dem Gehirn schon lustig, aber das Monster an sich ist am Anfang auch nicht böse, sondern wird erst böse, als es mit Gewalt in Berührung kommt, weil der Fritz einfach durchdreht und der Fritz geht auf ihn los und dann denkt sich das Monster, das 2 Meter groß ist und, glaube ich, stark halt, ja gut, dann killt man halt. Und erst dann beginnt diese Gewaltspirale sich ganz zu drehen.
Weil ich das nicht ganz finde, weil die, dass der Höhepunkt von seiner ja, Boshaftigkeit ist ja eigentlich ein Unfall. Also die ich finde nicht, dass diese
er killt nicht Hass dafür. Er spricht in Gewalt, ohne selber böse zu sein.
Aber ich finde also nicht, dass diese Spirale zu dem gipfelt, dass er das Kind tötet, das ist einfach ein Unfall.
Er killt andere Leute.
Zum Schluss kämpft er halt, also zum Schluss. Und er hatte dann nicht mehr Angst vor Feuer und sowas, was er am Anfang
hat. Ist schon.
Aber am Weg, wie er dann bis zum Kind kommt, glaube ich, killt er ja auch Leute, oder? Tötet er dann nicht wen und dann danach auch. Aber es ist dieses, er wird nicht munter und hat ein böses Hirn und fängt dann alle zu killen. Und es ist ein, I made a mistake. Sondern es ist so ein, ja, erst wenn einer mit einer Fackel auf dich zurennt und versucht dich zu verbrennen, reagierst du irgendwie vielleicht negativ drauf. Kann sein. Und natürlich Verschwörungstheorie, Patrick. Der Film spielt in Österreich. Und mir kann niemand erzählen, dass das was anderes ist. Weil sie reden alle Deutsch.
Ja, sagen das immer kann auch Bayern sein.
Ja, das stimmt. Aber wie sie im Dorf sind, in der Stadt, wo sie dann durch diese Ruinen gehen, nicht Ruinen, aber halt diese Befestigungsmauern und so weiter, hängen dauernd auf Fahnen, die für mich wie Rot-Weiß-Rot ausschauen in Schwarz-Weiß. Also es ist dunkelweiß, dunkel, die runterhängt. Das heißt, es ist nicht Deutschland. Very.
You heard it here first.
Ja,
Frankenstein Ending explained.
Voll, ich habe voll googelt, so irgendwie spielt der Österreich. Also nein, niemand steht nirgends so. Set in bla bla bla. Am Anfang gibt es keine Titelkarte mit Austria 1913 oder so ein Scheiß. Und ich so, ach komm schon. Sie haben es auch nicht in Österreich gedreht, habe ich auch schon nachgeschaut. Aber
also ich finde schon, also für einen Horrorfilm, wie sage ich das jetzt? Die Monster-Szene war nicht die schlimmste Tortur im Film für mich. sondern diese Volkstanz-Szenen haben wir einfach so schlimm gefunden. Diese penetrante Volksmusik. Und ah! Das war für mich, diese Hochzeit war für mich so der Oberhorror.
Wow.
Anne, warst du auch so müde wie der Michi?
Ich war nicht so müde, aber ich finde auch La Belle et la Bête viel besser als den Film. Also, sorry, Team Bête. der ist einfach kreativer und ich fand den irgendwie lustiger also der war auch lustig. Ich fand den so, die Schmähs und die Dialoge in La Belle et la Bête fand ich viel zeitgemäßer als den Film. Den finde ich halt wirklich so, er passt, er ist halt sehr früh gemacht worden und dadurch ist er halt ein alter Film und zeigt etwas über die Zeit, aber ich finde den heute nicht mehr. Also den schaust halt aus der Kuriosität und aus der Interesse für historische Sachen heraus und nicht, weil es ein Entertainment ist in dem Sinne.
Naja, vermeintlich. Also.
Vermeintlich, ja. genau, und ich fand interessant ist mit der Hochzeit, dass das irgendwie extrem wichtig, also dieses Level so quasi, ja, der Bur, der Frankenstein, der ist so crazy guy, der halt irgendwie gerade in einen Wahn abdriftet und alle sind so, ja, passt, lassen halt so umwerkeln, nein, der muss jetzt heiraten und deswegen holen sie ihn zurück, das ist irgendwie ein lustiges Thema, also heute
finde ich gut,
würde das
einfach 23-Jährige, der muss natürlich heiraten.
Ihr müsst ihn holen, weil der muss jetzt heiraten. So irgendwie eine geile Situation, damit sie dorthin gehen und sehen, was er da eigentlich macht. Also fand ich spannend zu beobachten und einfach das mit dem Monster fand ich richtig lame, weil denk mal so, du bist ein fucking Wissenschaftler und dann weißt du nachher nicht, wie du mit diesem Monster umgehen sollst. Also macht halt sofort alle Fehler und lässt das Monster eigentlich gleich so links liegen.
Ich glaube, das ist jeder Monsterfilm ever. Also überall ist halt, ich hab's geschafft.
Ich glaube, die Leute halten zu viel von Leuten in der Forschung. Ganz ehrlich, ich glaube, man spricht,
Als hätte er sich nicht überlegt, was er nachher damit macht. Er will so Leben schaffen und dann hat er überhaupt keine Ahnung, was er mit diesem Leben anfangen soll.
Das
verstehe ich voll.
So,
du weißt ja nicht, was passiert. Also es ist halt experimentell.
Aber du musst davon ausgehen, dass es klappt.
Das ist irgendwie das Thema, weil du musst dich eigentlich nur mit dem Schritt beschäftigen, um dorthin zu kommen und das nimmt deine gesamte mentale Aufmerksamkeit. Du hast quasi in dem Moment, wo du drüber nachdenkst, was dann später ist, gehen deine Experimente flöten, weil du musst überhaupt mal dorthin kommen und das ist schon unmöglich.
Aber er ist obviously später enttäuscht vom Monster. Aber dann denke ich mal, er hat sich was vorgestellt.
Das ist so, wie wenn du ihn auf ein Date einladest und dann sagt sie ja und dann ist so ein, wow, so weit habe ich nie gedacht. Das war nie der Alter.
Also das war für mich so, okay, wir brauchen halt ein Monster, das kein Monster ist, aber das gibt nicht mal den Funken des Versuches, das irgendwie in eine gute Richtung zu lenken.
Aber
so, er ist
Frankenstein
so,
ist
gemein, jetzt müssen wir ihn einsperren.
Aber er ist ja wirklich nur jemand, der sich immer böse verallgemeinern würde, wäre er quasi der Wissenschaftler, der sich nur mit den Zahlen und den elektrischen Strömen beschäftigt und nicht mit dem Wesen.
Also quasi,
er ist menschlich
von
nicht.
Ihm.
Ja,
er ist
aber
enttäuscht
er
von ihm, weil
aber
er
ist halt menschlich
verpackt,
unfähig.
So.
Also er ist halt einfach keine empathische Person.
Ja, aber ich weiß nicht.
Er lässt auch seine Frau oder seine Verlobte mehr oder weniger sitzen, weil er jetzt so reinstürzt. Also
kind of the point, denke ich. Aber ich meine, muss man nicht.
Sein.
Ich mein, ja, muss man nicht gut finden, deswegen.
Genau.
Was ich halt schon cool finde, ich finde, der Film hat halt so viele iconic Szenen, die von diesem Film kommen. Also, it's alive! It's alive! Ich glaube, ich habe das schon 1000 Mal gesehen als Referenz. Und dieses, everybody told me I'm crazy. And who's crazy now? Also dieses, ich habe mir gedacht, das war ein Witz bei den Simpsons, aber der kommt direkt aus dem Film. Und also ich finde ihn, also mein größtes Problem mit dem Film ist, dass die Fortsetzung besser ist. Also es ist wirklich, Bride of Frankenstein nimmt quasi alles, was in dem Film interessant ist und macht's urgeil und super emotional und alles. Deswegen glaube ich, mag ich den Film auch sehr, weil ich weiß, was nachher kommt. Also ich finde auch den Schluss sehr schön. Also ich finde den Film wirklich, der endet cool cinematisch. Also mit dieser brennenden Mühle und den Leuten, das sind jetzt schon irgendwie, was
und die,
nicht?
Und die
so
Puppe, die runterfällt, die Puppe, ich liebe die Puppe.
Ja, aber ich finde halt trotzdem, ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, das muss ja richtig aufwendig gewesen sein, diese, Weil das war ja eine Bühne, schätze ich mal, weil die haben den Hintergrund aufgemalt. Also das war irgendwie eine Leinwand, auf der quasi der Nachthimmel gemalt wurde und dann halt dieses Feuer, das du halt nicht irgendwie mit Special Effects oder so machen kannst. Ja, und kannst
einfach alles anzünden.
Ja.
Und dann sucht wieder rein.
Und aber, ich finde, das merkt man halt schon irgendwie, also dass da brennt wirklich eine Mühle zum Schluss und das macht es cool. Und ich finde den Moment mit dem Kind ist schon ein Standout. Also das ist schon so ein, das ist heavy shit. Mhm. Also das ist wirklich so ein.
Ich habe mir sogar wie es da raussah, und also, die ist nicht gestorben, oder?
Ja, irgendwie ja, bewegt sich. Also ich habe auch gedacht, weil ich sage, ich meine, die ist auch schon alt, also die sollte schon schwimmen können, wenn der Papa sagt, da sitzt sie am Wasser.
Ja.
Ist schon sehr hart, ja.
Also das war, ja, und ich finde es jetzt so spannend, weil ich weiß den historischen Kontext nicht von dem Film, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der damals so der große, also wir reden ja heute noch ein paar Mal von Schundfilmen, aber ich finde es halt so interessant, wie dieser Film halt so ein Legacy haben kann. Und wer weiß, was zu dem Zeitpunkt alles an Oscar gewonnen hat oder nicht. Dann ziehen wir die Klammer vielleicht von einem kleinen Kind zum anderen Kind, Bella Baxter und Parallelen zu Frankenstein. Ist euch irgendwas in den Kopf gesprungen durch diese zwei Filme? Irgendwas, wo man sagt, obvious reference oder jetzt sehe ich Poor Things komplett anders.
Na, als vorher. Nur einfach, dass Frankenstein schon so eine tief verwobene Geschichte in unseren Köpfen ist, dass man eigentlich, also man kann an fast nichts mehr anderes denken, wenn man Poor Things sieht. Also so, selbst wenn du nichts über Frankenstein weißt, weißt du, dass es von Frankenstein kommt und so. Also das ist einfach diese tiefe Verbundenheit, die einfach Allgemeinwissen ist fast schon. Mhm.
Ist ein Referenzpunkt geworden einfach. Ja,
ja genau.
Also die Geschichte ist von Mary Shelley in erster Linie nicht der Film,
genau,
aber der Film aufgrund des Films natürlich popularisiert. Ich glaube.
Ja, und die Ideen, die man davon hat, also quasi diese mit Strom in Menschen reinschießen und so weiter, ist ja sehr von dem aus gemacht.
Und auch die Optik vom Monster fand ich total spannend. Ich weiß jetzt wenig, aber darüber, aber quasi wie das Monster ausschaut, wie sehr das noch unser heutiges Bild von Frankensteins Monster ist, fand ich schon sehr cool.
Ja, absolut. Also das zieht sich durch, auch einfach, weil unsere Generation einfach schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre Popkultur erlebt hat, die dadurch geprägt worden ist. Also jeder Frankensteins Monster, das irgendwo auftaucht, hat eben diese hohe Stirn, genau, die so in die Höhe geht, wo das hineingesetzt ist.
Das macht man bei den Kostümen, macht man das wieder und wird das wieder reproduziert und immer weiter reproduziert.
Ja, voll auch die Idee mit diesen, wenn man geht und dann eben die Arme so vor sich weggestreckt hat, weil man ein Monster ist, das ist sowas, das macht man schon als Kind beim Spielen irgendwie so halb Zombie, halb Frankensteins Monster halt. Und ich weiß nicht, ob es eine Anspielung ist, ob das geplant ist oder nicht, aber ich finde es nicht zufällig, dass eben jetzt quasi Frankenstein eben dieses entstellte Gesicht hat, das ja auch so dieses breite Kiefer bekommen hat und so. Also der fast Frankensteins monstermäßig ist mit seinen Narben auch, als wäre er aus unterschiedlichen Dingen zusammengenäht. Mhm. Also
in der Robert De Niro Version war es, glaube ich, auch explizit so, dass der Kopf wirklich unterschiedliche, also das ist so richtig zusammengepatcht, dass der Kopf selber nicht. Also ich glaube, der ist ein ganz schlechter Film. Also ich glaube, das ist ein ziemlich verhasster Film. Oh, ja, das kann ich mit dem so RTL 2 Film, den ich geschaut habe, so
um 22 Uhr. Das war ja Kenneth Branaghs Regie oder so irgendwie.
Und irgendwann schaut der Robert De Niro in die Kamera und sagt, Frankenstein!
Könnte lustig sein.
Was ich schon finde, beide Figuren sind sehr ähnlich mit diesem, dass du halt wirklich, also der Frankenstein hat dieser Inbegriff von dem, die Person, die von der Umgebung lernt, also Frankenstein ist ja auch extrem beliebte Außenseiterfigur, weil er quasi nicht weiß, warum die Leute vor ihm Angst haben, die Regeln nicht versteht und sowas. Also es ist sowohl er als auch Bella haben diesen Reset-Effekt, also sie wissen einfach nicht, welche Regeln angewandt werden. Und Frankenstein ist eher der dann dadurch leidet, während eine Bella Baxter das halt alles ignoriert dadurch. Also quasi bei Frankenstein ist es ein Bug und bei Bella Baxter ist es quasi das Feature, dass sie sich nicht an diese Gesellschaft halten muss. Während Frankenstein immer dafür bestraft wird, dass er halt nicht so ist, wie die Leute es von ihm verlangen. Was wahrscheinlich dann auch immer bei der Figur halt auch immer diesen queeren Aspekt eben reingebracht hat, weil James Whale war ja einer ich glaube, damals auch schon geoutet als homosexueller Filmschaffender und sowas. Das ist bei Frankenstein immer diese Diskussion, darf der, also muss alles, was James Whale macht, ein queeres Drama sein oder hat er einfach einen Monsterfilm gemacht? Also diese Diskussion sind bei Frankenstein, kommen immer wieder vor, weil das aber diese Figur des Außenseiters so stark ist, dieser Außenseiter, der halt geächtet wird, weil er anders ist und dann dafür verfolgt wird. Das ist halt unabhängig, ob das jetzt eine explizite queere Geschichte sein muss oder nicht, hat einfach immer diesen Underdog-Effekt, der.
Wobei das ja auch irgendwie, also so wie Frankensteins Monster ist, habe ich auch sehr starkes Gefühl gehabt. Also der ist ja jetzt kein denkendes Wesen, das irgendwie macht. Das ist ja irgendwie was total Animalisches. Wie der da vorgeht, der wackelt halt um Atom und lernt was und probiert es aus. Also da gibt es auch keine Weiterentwicklung oder sowas. Also ist fast so, du könntest fragen, das Monster durch einen richtig großen Hund ersetzen. Und es wird sich nichts ändern an der Sache. Also du hast dann quasi der
ja, also ich glaube,
zu beißen eher, anfängt und weglaufen.
Ich glaube, ich rede da eher von Frankenstein, also generell diesem Frankenstein Legacy, was, also ich bin dazu sehr ein Frankensteins Braut, du hast recht, im ersten Film ist er wirklich ein Tier. Also, ja.
Ich finde, man könnte sagen, dass der Godwin eigentlich Frankensteins Monster ist. Also so kann man sehen, das ist eigentlich das Sequel, weil er von seinem eigenen Vater, deswegen hat er ja das zerschlissene Gesicht und alles, weil er von seinem eigenen Vater ja eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Experimente angetan bekommen hat. Also eigentlich, vielleicht ist er Frankensteins Monster.
Also quasi, das es waren keine Torture-Ding, sondern genau. Er musste nein, quasi...
Nein, es war kein Torture-Ding.
Ist im Film, sagt es ja auch, das ist kein Torture, sondern mein Vater wollte wissen, was passiert.
Er beschreibt das Experiment, aber wenn er Frankensteins Monster war und er musste immer was ändern, quasi der Vater und hat ihn deswegen
im Übertragenen.
Sein Papa hat ihn immer lieb gehabt.
Ich liebe diese Geschichten Twist zwischendurch Ending. In Poor Things. Also wo er immer dazwischen so bis jetzt, ja, mein Vater war auch ganz normal, als er mir das Gesicht zerschnitten hat, um herauszufinden, ob das ist ja holy
shit. Ja, und was hat er ihm rausgenommen?
Er hat ihm jetzt irgendwie was rausgenommen.
Seine Blase oder
ja,
so.
Ja, genau. Die
Gallenblase.
Er wollte rausfinden, ob er die braucht. Ja, braucht man.
Ja, braucht man. Das ist so diese Ding und hat diese, ist so aber lustig.
Das ist halt so cool, so finde ich, an dem Film, weil es ja schon eigentlich auch Deep Shit ist irgendwo. Und die God-Figur habe ich gefühlt, also die Willem Dafoe-Figur, entwickelt sich ja schon im Film so, dass du dann irgendwas Gefühl hast, so vielleicht ist er sich nicht mehr ganz so sicher, ob sein Vater alles so, ob das alles moralisch so toll war, was der gemacht hat. So. Und dass er das quasi so ernsthaft aufgreifen kann und gleichzeitig so lustig sein kann, das finde ich halt echt eine sehr, sehr coole Eigenschaft.
Und wir dann so, ja, also jetzt verstehe ich, warum mein Vater immer so kalt zu mir war, weil ich bin ein Wrack, seitdem Baxter weg ist, weil ich liebe sie so und jetzt habe ich mir eine neue geholt und die behandle ich einfach, oder die nehme ich gar nicht wahr. Und auf einmal, sicher auch entwicklungspsychologisch spannend, schenkt ihr keine Liebe und Aufmerksamkeit und sonst irgendwas und sie entwickelt sich einfach nicht. Also sie bleibt einfach stehen.
Mhm. Na gut, dann gehen wir zu einem weniger lustigen Film, oder? Wir kommen zu Dogtooth, auch von Yorgos Lanthimos, 2009.
Gilt als Komödie.
Gilt das Komödie?
Er gilt aber auch als Horrorfilm.
Hilarious. Also. Ist quasi normalerweise, sagen wir, wir schauen, dass wir bei den vier Filmen, die wir zusammenwürfeln, nicht quasi die Filmografie vom Regisseur oder Regisseurin reinwerfen. Gilt aber eher bei den RegisseurInnen, die halt eher Filme gemacht haben, die wir eh schon durchgemacht haben. Also dass man bei einem Nolan nicht noch einen Nolan reinhaut oder bei einem Matt Reeves nicht Planet der Affen oder irgendwie sowas. Deswegen sind wir davon ausgegangen, und es würde mich wirklich interessieren, wer von unseren HörerInnen Dogtooth schon gesehen hat. Ich hatte ihn nicht gesehen. Ich kann hier eine Anekdote machen.
Ja.
Ich habe zwei Blu-rays von Michi gekriegt vor so 10, 15 Jahren, glaube ich. Das war The Thin Red Line und Dogtooth, die er mir geschenkt hat, die ich jetzt endlich beide geschaut habe. Also für Dogtooth. Sie liegt vom Fernseher. Ich habe die Blu-ray rausgenommen. Da ist eine Werbung gekommen. Hinweis: Die folgenden Vorschauen sind auf Englisch. Im deutschen Verleih werden sie in synchronisierter Version zu sehen sein. Wow. Also diese uralt Trailer.
Was waren die Trailer?
Beautiful.
Beautiful. Ah, da. Inarritu, oder?
Ja.
Ist der gut?
Ich glaube, das war doch der Oscar-Film von
Nein, nicht der. Nicht dann der nicht falsch geschriebene Beautiful.
Oh, nicht.
Das ist so ein Mädchen ist entführt und ermordet worden, creepy Stalker. Es schaut so aus wie so ein Standard Pro-7 Action-Thriller dran, so untraceable und diese.
Also genau das, was Leute die Doctors schon. Also genau.
Ja, die Doctors als Horrorfilm gehabt haben. Also quasi, man macht Sinn und den anderen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe beide versucht zu überspringen, konnte es nicht, weil diese alten DVD-Blu-ray-Menüs das noch verboten haben. Dogtooth, kann jemand erklären, worum es in Dogtooth geht?
Oh Gott. Ich?
Nein.
Ich? Also, ja, ich habe mir gedacht, so die anderen und sage normalerweise immer, ich kann die Story von einem Film nicht erklären und dann habe ich gedacht, bist du deppert, wer diesen Film gescheit erklären kann.
Findest du das so kompliziert? Okay. Nein,
es auf den Punkt zu bringen, dass es nicht zu verkopft.
Das macht er mich, das kann er.
Okay, in Dogtooth geht es um eine Familie, Mutter, Vater und drei Kinder. Die Kinder sind, wie alt sie sind, weiß ich nicht, aber eher schon Richtung Erwachsen. Also
sind sagen, geschlechtsreif.
Ja, ich würde auch
eher so sagen, in ihren ich hätte was gesagt 20. zu Anfang 20.
Ja, genau, hätte ich auch gesagt. Und man realisiert relativ schnell, dass die Welt, in der sie leben, also ihr Zuhause, dass das irgendwie ein bisschen anderen Regeln folgt. Und es stellt sich dann heraus, dass der Vater, ich sage jetzt einmal vereinfacht ausgedrückt, so ein Stück, ja, so ein Tyrann ist, der seine Kinder wohl zu Hause einsperrt, aber nicht indem er sie jetzt ankettet, sondern indem er ihnen halt Geschichten erzählt, die sie davon abhalten, nach draußen zu gehen. Und er und auch seine Frau, die sich da allerdings sehr unterwürfig verhält, die da also voll mitspielt, aber man hat immer das Gefühl, es ist seine Geschichte, also es ist seine Erzählung quasi. Genau, aber sie spielen halt ihren Kindern, sie lügen ihre Kinder halt an und spielen ihnen eine vollkommen andere Welt vor, als die, die wir kennen. Ein Beispiel, sie sind im Garten und ein Flugzeug fliegt über den Himmel und es wird mehrmals etabliert und passiert dann auch, dass ja die Eltern es in Kinderlei so erklären, dass diese Flugzeuge, die können in den Garten fallen. Und ja, das fällt dann halt in den Garten, ist dann natürlich halt ein kleines Spielzeug. Flugzeug, so. Und das ist aber, das sind Flugzeuge. Die Katzen. Katzen sind ganz gefährliche Tiere und wenn man Katzen trifft, dann ist man quasi in Lebensgefahr. Oder auch, das ist dann auch irgendwo, ja, dieses Einsperren, das eben passiert, dass man quasi nicht rausgehen kann in die Welt, ohne in einem Auto zu sitzen. Also man kann nicht quasi einfach rausgehen, da stirbt man. Genau, also es ist quasi, der Vater erfindet quasi eine Welt oder hat wahrscheinlich schon vor 20 Jahren eine Welt erfunden, die eben den Kindern die er den Kindern vorgaukelt. Ja, und was dann handlungsmäßig passiert, ist relativ wenig. aber es ist halt auch sehr stark, was ein starkes Motiv ist, dass die Kinder ständig Übungen oder ja Prüfungen bestreiten müssen, wo sie sich gegenseitig messen, wer das besser kann, wer kann länger die Luft anhalten, wer haltet es länger aus, scharfes Spülwasser, also Mundwasser im Mund zu halten und es auszuspucken und solche Geschichten machen sie.
Und du lernst wir gleich in den ersten Sekunden, dass da irgendwas nicht passt, weil sie sitzen irgendwie im Badezimmer und hören sich so Tonbandaufnahmen an, wo Worte erklärt werden. Und genau. Ich dachte, ich habe falsche Untertitel. Oder meine Untertitel sind komplett im Arsch, weil da steht halt, ich weiß nicht mehr, was da das Ding ist, aber ein Wort und danach eine komplett andere Definition des Wortes. Und ich bin halt auch schon so, Scheiße, jetzt sind die Untertitel. Alter. Das erste Mal habe ich ihn unabsichtlich ohne Untertitel aufgedreht. Dann war so, jetzt brauche ich wieder Untertitel. Gut, wo finde ich Untertitel? Dann habe ich die Untertitel gefunden. Also, jetzt sind die falsch auch noch. Das gibt's ja nicht. Gut, ich schaue mal weiter. Vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Und ich check trotzdem, worum es geht. Und dann irgendwann so ein, die Untertitel stimmen schon. Das macht schon alles Sinn. Diese Worte sind einfach falsch. Und dann irgendwann später gibt es die Szene, wo sie dann halt auch sagt, genau. Gib mir bitte das Telefon. Und dann bekommt sie den Salzstreuer. Ja. Und es ist dann viel dezenter, als ich am Anfang befürchtet habe. Also wie ich dann checkt habe, was es ist, befürchtet habe.
Vielleicht noch handlungsmäßig, es gibt eine Figur, die drei Geschwister sind ein Mann und zwei Frauen. Und für den Mann holt der Familienvater regelmäßig eine Frau, die zwar nicht hauptberuflich Prostituierte ist, aber da quasi de facto wie eine Prostituierte behandelt wird. Holt sie, mit der kann er Sex haben. um da quasi seine Sexualität zu entwickeln. Und
Sexarbeiterin
wäre korrekt, danke. Und bezahlt sie halt dafür. Und über sie kommt versehentlich so ein bisschen was von der Außenwelt in ihre Welt hinein. Und das führt dann zu einem Bruch quasi final. Aber ist nicht so stark ein Thema.
Es gibt eigentlich, du siehst einfach, wie sie ihre Tage leben und wie sie halt immer dumm liegen und nichts zu tun haben. Und dann wie der Vater immer wieder, oh scheiße, jetzt war eine Katze im Garten. Und warte mal, aber das ist ein guter Punkt, um irgendwie jetzt den Kindern noch mehr Angst zu machen. Also schmiert er sich irgendwie selber Pseudoblut drauf. Und er hat immer erzählt vom älteren Bruder, der schon in der Freiheit leben darf, der schon auf der anderen Seite des Zauns leben darf, weil er sich schon so weit entwickelt hat, wie sie sich entwickeln sollen. Quasi immer so die Karotte vor der Nase mit, wenn ihr mal so weit seid wie euer Bruder, dann dürft ihr auch raus in die Welt. Und dann fängt er halt zu erzählen, ja, diese Katzen sind so böse und die Katze hat euren Bruder getötet, weil draußen ist es so gefährlich. Mhm. Und halt unglaublich manipulativ einfach nur. Und ja, also es ist sehr, sehr ähnlich vom Thema her, wie wir schon gesagt haben, wie Poor Things, also diese Frage, so wie gehst du mit etwas um und welchen Anspruch hast du auf etwas, das du erschaffst. Der Poor Things ein bisschen abstrakter, noch abstrakter, wenn man drüber geht, was hat ein Künstler Anspruch auf seine Filme und da halt sehr, was für einen Anspruch hat einen Elternteil oder haben Eltern auf das Leben ihrer Kinder. Und das Coole ist, irgendwie an dem Film, Du kriegst keine Erklärung für irgendwas und du schaust einfach rein in diese Welt und verstehst gar nichts, genauso wie diese Kinder nichts von der Außenwelt verstehen, wenn sie rausschauen. Mhm. Also sie sind nicht mal in der Lage zu checken, dass ein Flugzeug, das weit weg ist, nicht so groß ist wie 5 Zentimeter, wenn es am Boden liegt. Ja. Und wenn sie eine Katze sehen, ist der erste Reflex, den sie haben, sie zu töten mit einer Gartenschere, weil why not, werden sie wohl beigebracht haben. Mhm.
Ja, ich finde halt, dass also in dem Film halt, also ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube halt, dass sich das durch Lanthimos-Filme zieht, so ein Stück weit ist auch dieses Thema mit, wie kann ich halt Menschen kontrollieren. Ich meine, im Elternbild, das war, ich weiß nicht, ob es ein Debütfilm ist, ich glaube schon.
Sein zweiter Film,
es war der erste Film, den ich gesehen habe von ihm. Und da war es halt so ganz stark auf das Thema halt, also da war es halt noch so offensichtlich über die Elternschaft oder zumindest war es halt darüber kodiert, dass man sagt, ja, es geht einfach um Erziehung. Ich glaube auch, dass das ein wesentliches Thema ist. Aber wenn man seine weiteren Filme sieht, glaube ich, kann man es schon nochmal wesentlich weiter aufmachen, was halt irgendwie Kontrolle über einen Menschen bedeutet. Und ich finde es halt so spannend, worüber ich damals und auch heute eigentlich schon noch viel nachgedacht habe, ist, sei es nur, dass man zum Salzstreuer-Telefon sagt, wie leicht du halt einfach dann Menschen manipulieren kannst, wenn du halt deren einziger Ansprechpartner bist. Und das ist halt schon jetzt Eltern, Erziehungsberechtigte, ich finde schon, dass das ziemlich krasses Thema ist eigentlich. Und wir haben so ein bisschen im Vorhinein darüber geredet, ob das quasi wirklich so ist. Ich glaube aber schon, dass uns unsere Eltern, Erziehungsberechtigten, wie auch immer, da unser Umfeld halt extrem prägt in so vielen Dingen, die man nicht checken. Und es gibt natürlich Dinge, die machen jetzt meine Eltern so und ich mache es ganz anders und klar. Und die sehe ich ganz anders als sie etc., weil ich mich natürlich da auch abgenabelt habe und emanzipiert habe. Aber ich glaube, es gibt viele Dinge, über die wir nie in Frage stellen, die wir nur deswegen nicht in Frage stellen, weil wir halt von Kindesalter in diesen Regeln aufgewachsen sind. Wie zum Beispiel, dass ein Salzstreuer nicht Telefon heißt. Und ich finde, das ist natürlich total überspitzt in dem Film, aber auch halt sehr pointiert. Und das mache ich einfach irrsinnig an dem Film. Wiewohl, ich finde, nach 15 Jahren, er hat jetzt wohl schon filmisch einfach spannendere Filme gemacht. Aber ich finde ihn trotzdem immer noch sehr, sehr spannend.
Ich finde es sehr europäisch von der Zeit. Ja. Der ist so fucking langsam. Ja. Aber wenn du den Film siehst, ich habe sofort an die zweite Hälfte von The Lobster denken müssen, weil ich finde, Lobster ist auch so unglaublich langsam erzählt, wo du wirklich so manchmal so ein bisschen in Stock geratst und so, bitte, bissi, gib mir ein bisschen was. Ich weiß, ihr seid im Wald, aber auch im Wald könnte was passieren. Finde einen Schwammerl von mir aus. Und genauso war das. Also es war auch spät, wie ich ihn geschaut habe, aber es war trotzdem so ein, okay, ja, nein, ja. Bitte, ja, diskutiert 3 Minuten, wie man den Finger ins Wasser hält, um rauszufinden, wer länger heißes Wasser aushält. Bitte, voll wichtig. Und ja, und irgendwann abgefunden, dass es eh keine Erklärung gibt. Aber ich bin auch mit dem Glauben in den Film gegangen, dass es ein Horrorfilm ist. Und das Bild, das du von dem Film immer hast, ist eins der blutigen Mädchen. Und ich habe mir gedacht, okay, irgendwann, also werden die wohl, gerade nach der Katzenszene, habe ich mir gedacht, okay, die Kinder werden halt irgendwann einmal den Schalter umdrehen und die Eltern killen und so irgendwie. Oder da passiert irgendwas.
Full Seidel.
Ja. Und es ist einfach, gar nichts im Endeffekt. Es ist wirklich so ein, okay, also das mit dem Horrorfilm ist so ein, nee, ein bisschen angesehen, so ja, eher Satire.
Gibt's nicht mehr, aber du stehst im Videostore und weißt nicht, was du einsortieren musst, oder? Ja. Also quasi ja. So dieses also, europäisches Kino, nein, ich will die Oma nicht schrecken, dann gehen wir in die Horror-Ding, weil das ist eh wurscht.
Ja, oder so eben so Satire, die Cannes gewonnen hat, einen Preis, und so, okay, gut, ja, da sind wir schon irgendwo auf Titan-Level, ja, aber ohne Budget.
Du versaust das wie bei Titan, oder? Es ist das gleiche Problem. Du legst Titan zu der Lorbeerkranzabteilung und die ganzen Pensionistinnen beschweren sich, welchen Scheißfilm du ihnen geben hast. Also das ist irgendwie so bei Doctor.
Also ich tue mich bei Michi anhängen, und zwar mit dem, dass unsere Eltern uns so sehr beeinflussen und wir manche Dinge auch gar nicht durchschauen, wo sie uns beeinflussen. Was mich dann fasziniert, ist, dass eine von den drei Kindern, also dass der Lantimos aber den Menschen nicht abspricht, ein eigenes Gefühl dafür zu haben, dass etwas vor sich geht, was vielleicht nicht ganz rechtens ist, oder eine innewohnende Neugier, und die ist nicht bei allen Menschen gleich, und das sieht man bei den drei Geschwistern. Zwei der Geschwister, der Typ und das jüngste Mädchen, die sind sehr, sehr, sehr indoktriniert, die sind sehr in dieser Welt drinnen. Das Mädel macht so ein bisschen, was die große Schwester macht, also ein bisschen so, schaut auf das. Der Mann ist einfach komplett drinnen und akzeptiert alles und schwimmt mit der Welle.
Ja, der darf sich ja zumindest auch entscheiden. Er soll sich auch entscheiden können, welche von den zwei Schwestern.
Genau, so. Also der hat ein bisschen mehr, und das reicht ihm dann halt auch als von Entscheidungs quasi Freiheit. Aber die älteste Schwester, die hat eine innewohnende Neugier und will mehr vom Leben. Und das ist nichts, was sie von irgendwo von außen kriegt. Also man könnte noch sagen, mit der Sexarbeiterin, dass die halt das Glitzer habernd und so mitbringt. Aber die älteste Schwester, sie hat auch keinen Namen, hat einfach hinterfragt Dinge, sagt, ja, das Haarband, das glitzert nicht, so wie du gesagt hast. Und die anderen sind viel leichtgläubiger. Und das ist irgendwie das Spannende, und wo der Lantimos eben seinen Figuren das nicht komplett abspricht. Also er sagt, okay, der Mensch, selbst wenn er komplett kontrolliert wird, komplett Macht ausgeübt wird, er kann trotzdem etwas entwickeln, um das hinter sich zu lassen. Und das kommt aus dieser Person heraus, eigentlich eine extreme Stärke, die aber nicht jedem innewohnt oder nicht bei jedem zum gleichen Zeitpunkt erweckt wird. Weil kann sein, dass die anderen Geschwister auch irgendwann mal dorthin kommen und sagen, okay, irgendwas ist da draußen und ich will das sehen und ich muss jetzt raus auf eine Art. Und das Spannende ist dabei noch, dass die älteste Tochter am Ende, der Moment, wo sie rausgehen dürfen, ist, wenn ihr Dogtooth, also ihr Zahn, rausfällt und dann ein neuer nachwächst, so quasi. Und sie haut sich am Ende mit seinem Gewicht den Zahn raus.
Ich glaube, der neue nachwächst ist, da darf sie Auto fahren.
Dann darf sie
raus. Genau. Sie rausgehen darf sie, wenn sie keinen Zahn mehr hat. Aber Auto fahren darf sie erst, wenn der Dogtooth nachwächst. Aus, ja? Deswegen fährt sie nicht mit dem Auto raus.
Genau, ja. Na doch, sie fährt mit dem Auto. Also
sie, nicht sie.
Nicht sie selber. Aber da ist sie noch drin in der Welt. Also sie tut etwas komplett Arges für diese Welt. Ja. Also sie umgeht die Regeln und weiß es auch irgendwo ganz genau, dass es so ist. Aber gleichzeitig geht sie trotzdem nicht zu Fuß vor die Haustür. Also so stark ist das Indoktrinierte, dass du nicht alles nur mit einem Freiheitsschlag hinter dir lassen kannst, sondern was auch vielleicht, also hat mich an so Sektengeschichten erinnert, wo oft die Leute eine Sekte oder so eine Glaubensgemeinschaft oder so einfach hinter sich lassen, aber nachher berichten, ja, und dann habe ich aber trotzdem meine Wäsche so gewaschen, wie alle immer das gemacht haben, weil ich habe das halt nicht anders gekannt. Also das ist irgendwie sehr, sehr tiefgründig und irgendwie sehr. Er hat ein gutes Gefühl für Menschen und die menschliche Psyche und so. Also er ist ein extrem guter Beobachter davon, finde ich, der Lantimos. Und das zeigt er in all seinen Filmen. Und in all seinen Filmen will er irgendwie diese Frage beantworten oder sehen, was passiert, wenn ein Mensch kontrolliert ist, über den Macht ausgeübt wird und sich abseits der Norm irgendwie bewegt. Wie kann er trotzdem dazugehören oder ein normales Leben haben. Das fasziniert ihn seit dem ersten zwei Filmen.
Und Selbstverstümmelung. Interessanterweise.
Fasziniert ihn auch, ja.
Ja, du hast deinen Edge nicht verloren, oder? Wenn man sagt, also man sieht halt in dem Film quasi, es macht halt alles Sinn, was danach kommt. Aber es ist nicht so ein, ich würde es wirklich vergleichen mit Memento, wenn du jetzt Memento von Nolan schaust, sagst, okay, klar, das war sein erster Film, der ist noch ein bisschen rough around the edges und es ist total klar, was danach gefolgt ist, weil das waren die Dinge, die ihn fasziniert haben als Regisseur und er hat sich aber weiterentwickelt in den Geschichten, die er erzählt, aber es ist unverkennbar, seine Geschichte.
Genau, weil er so ein Regisseur ist, der von etwas, einem inneren Bild der Realität angetrieben wird, finde ich. Also Film ist seine Ausdrucksart, aber das, was ihn fasziniert, ist vielleicht nicht der Film per se, sondern etwas, was er sich über die Welt denkt. Mhm. Was manche Regisseure, die extrem unterschiedliche Filme auch machen und die halt auch super machen zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, okay, die sind mehr angetrieben von dem Medium-Film. Wie kann ich das zeigen? Ich erzähle unterschiedliche Geschichten und vielleicht immer andere Figuren. Und er erzählt eigentlich eine ähnliche Geschichte immer wieder mit neuen Schauspielerinnen, mit mehr Wissen, was er über die Welt hat. Er ist reifer geworden, er weiß mehr über Film, er hat mehr Geld und so weiter. Aber es ist irgendwo immer eine sehr ähnliche Geschichte, die er erzählt.
Mhm. Wir sind ja alle auf Letterboxd und es ist dann immer so dieses, gut, von Patrick weiß ich, der schreibt einfach nur die Filme auf, der gibt nicht Herzis, aber was der, wenn der Michi kein Herzig für Frankenstein so was?
Habe ich nicht.
Ich glaube nicht. Und, ich dachte, und bei Dogtooth war wirklich so ein, ich muss den nur als Liste, ich kann ihn nur listen. Also quasi.
Kein Herz.
Ich liebe euch, aber, und es ist quasi der Unterschied ist, den Michi sehe ich in Godzilla Minus One und er sagt, ich weiß, er hat Qualitäten, auch wenn er mir nicht gefällt und deswegen gebe ich ihm ein Herz. Und ich sehe da, ich weiß, er hat Qualitäten, er gefällt mir nicht. Es war so schwierig.
Wirklich?
Es war so schwierig, diesen Film zu schauen. Also weil er ist so hart. Er ist halt wirklich hart und ich habe gewusst, er ist gut. Also ich habe wirklich gesagt, ja, ich weiß, du bist gut. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Na, und für mich war schon der Unterschied, dass er zu gleich ist. Also er macht, ich finde, da sind 30 geile Minuten drinnen, die du einen richtig geilen Shocking Short auf ein Festival haust. Ich finde, und das finde ich aber positiv zu sehen, dass er sich so viel weiterentwickelt hat, dass er jetzt einen 50 Minuten längeren Film macht, wo ich der Meinung bin, beackert 1000 andere Fälle, finde, er hat hier eine These, die er durchexerziert und in unterschiedlichen Konstellationen. Also es ist so, als würde in jeder Szene eine andere Version von Kontrolle, Macht und Realität aufzäumen. Und keine davon ist uninteressant. Also ich finde, es waren auch spannende Versionen, wo der Vater, die einzige Realität, die wir haben außerhalb des Hauses, ist die Firma, wo er arbeiten geht. Und da fährt er hin und auch da erzählt er mit seinen Worten falsche Dinge, nämlich, dass seine Frau irgendwie krank ist. Also es war für mich so, diese Sprache schafft Realität und der Extremfall ist diese Familie, aber der Film zeigt halt schon, eigentlich als Mensch formen wir in unseren sozialen Interaktionen auch Realitäten. Also wir erzählen nie nicht die Wahrheit. Und er treibt es halt auf ein Extrem. Und bei Dogtooth war für mich klar, okay, ich verstehe, was du machst, aber und eben, also für mich ist so ein, da gibt es ja nicht mehr diese Filme, diese, du hast zwei Wege, der eine ist so der gruselige Weg und am anderen hoppeln die Häschen mit dem Sonnenschein. Links ist Seidel, rechts ist Lanthimos und der Lanthimos biegt eben nicht in den Seidel ab. Also ich finde halt, was ihn ausmacht, ist, ja, ich finde ihn uranstrengend, boah, es ist urzach, mir hat er jetzt nicht als Ganze getaugt, aber da ist was da. Also da ist so ein, ich verstehe, was ihr da seht und es regt mich nicht auf, dass ihr sagt, boah, ich finde den Film super, ich finde Seidel-Fans immer so, Alter, da muss ich dagegen halten, aber ich habe jetzt kein, es regt mich nur auf, dass mich der Film so gefrustet hat. Also für mich war er zermürbend.
Wir haben ja eine Theorie zum Seidelschen, warum das…
es ist zynisch, oder?
Es ist quasi, der Seidel, zumindest in seinen Filmen kommt das so rüber, als würde er Menschen eigentlich nicht wahnsinnig mögen, als würde er auch nicht sehr viel von Menschen halten, so, als würde er ihnen nicht zutrauen, dass sie sich verändern können oder besser werden können oder irgendwas. So kommuniziert er über Menschen und der Lanthimos. du siehst, er hat einen extremen Respekt vor Menschen und er sieht auch das Gute und das Starke. Also er ist ein Beobachter und ein Schätzer, also schätzt Menschen als solche. Auch wenn er ihnen eben sie in schieren Momenten schiere Dinge machen, so dabei zeigt. Trotzdem hast du das Gefühl, er liebt die Menschen irgendwo, oder er steht ihnen nahe. Und Seidel-Filme sind sehr abwertend gegenüber mir, also wirklich abwertend.
Ich finde, das ist aber mehr die Besonderheit von Seidel-Filmen als von den. Also
genau, genau.
Es gibt mehr Leute wie Lanthimos. Oder?
Voll, aber jetzt im Vergleich quasi, warum? Ja, ja, warum Lanthimos-Film ist halt auch eiskalt vom Gefühl, aber trotzdem irgendwie.
Aber nicht zynisch. Also schon zynisch, dass sowas passieren kann. Also es ist schon ein bisschen so ein Imagine a Reality like this. Aber ich finde, du hast schon immer das Gefühl, er will ja was übers Hier und Jetzt aussagen. Also es ist nicht nur so ein The Purge, stell dir mal vor, Amerika bringt sich gegenseitig um und sowas, sondern es ist, du hast schon das Gefühl, er redet vom Hier und Jetzt, obwohl es komplett crazy ist.
Und er will dich nicht schocken. Irgendwie, also ich find, Dogtooth hat keine, nicht wirklich so Schockmomente.
Eine vielleicht.
Naja, die Zahnszene zum Schluss. Ich meine, du siehst sie kommen, aber wenn sie sich die Zähne
ausmacht. Ja, aber so richtig so schocken, also.
Er ist nicht so stolz auf dem Schock.
Ich finde, es ist eine, ja, das auf jeden Fall. Und es ist irgendwie so eine halblogische Weiterentwicklung.
Ja, ja.
So, ich finde also mehr den Videorekorder, finde ich schon. Das ist so ein bisschen.
Ja.
Ja, aber nach die Katze. Es ist absolut much. Also, gerade beim Videorekorder und auch bei der Videokassette habe ich mir einfach nur gedacht, fuck, du siehst, dass sie das einfach echt gedreht haben. Und ich hoffe, dass sie vielleicht eine Schaumstoffkassette, aber dann, so wie das ist.
Ich habe noch nicht genug recherchiert wegen Jörgers Lanthimos Compliance, aber ich hoffe einfach, dass da.
Ich sehe, Anfang der 2000er war das halt noch so, da hat er halt einfach die
Kassette. Ende der 2000er.
Wirklich am Schädel gehabt. Naja, ist auch schon lange her.
Nein, aber. Hat es noch nicht mal Flip the Truck gegeben.
Ja. Nein, aber das ist
ein Land vor unserer Zeit.
Gerade die Videokassettenszene, wo, also er bindet sich, der Vater kommt drauf, dass das Kind einen Film geschaut hat, Rocky.
Zwei Filme
sogar. Und er bindet sich dann die Videokassette um die Hand und haut ihr damit am Schädel. Und auch wie die Schauspielerin dann reagiert und so weiter, es fühlt sich einfach an, als wäre es eine echte Reaktion auf Schmerz durch Schlag auf Kopf und nicht, wow, die spielen echt gut und das war gut choreografiert, sondern es war so ein Erde vom Schädelkord.
Und eine andere Figur schlägt er dann mit dem Videorekorder?
Ja, gut, aber beim Videorekorder, glaube ich, also da ist auch vom Winkel her, das ist dann nicht mehr, aber es ist einfach nur eine brutale Szene, weil er wem. Mhm.
Wobei ich finde, dass die, sie findet, glaube ich, zwei Filme, die sie schaut, und ich fand es irgendwie ein lustiges Spiel innerhalb vom Film herauszufinden, welches, es ist very obvious. Aber ich fand es ganz witzig.
Kannst du sagen, was der zweite ist?
Ich denke, es
ist der Weiße
Hai und Rocky. Wegen Bruce, oder?
Ja,
also, getan, Bruce.
Ja, genau. Und das ist halt, ja, ich sag doch irgendwas, was more obvious ist. Das fand ich schon.
Ja, sie spielt auch Hai im Pool. Sie spielt dann.
Ja,
Hai.
Genau.
Sie spielt Hai. Ich finde es aber süß, dass er als Extremist, also nicht Extremist, also extremer Regisseur aus Europa sich nicht zu gut ist, anzuerkennen, dass so ein schundiger Film wie Rocky ist ein Schmorenfilm, aber der taugt vielen Leuten und inspiriert viele Leute und hat auch einen Oscar, glaube ich, gewonnen.
Ja, das ist Best Picture,
oder? Ja. Aber sonst nichts. Ich glaube, das ist einer der wenigen. Wurscht. Aber ich habe das irgendwie süß gefunden, dass dann wieder dieses, du bist dann wieder in diesem Meta-Story, the stories we tell und das Filme quasi vielleicht dieses Contacting von der Außenwelt sind. Und das ist aber, das spricht halt mich dann eher an, nicht diese Filme sind, so dass nicht der Dogtooth dich rausreißt, sondern vielleicht diese Realitätsflucht wie ein Rocky-Film, wo du mal so tust, als wärst du der Hero und es gibt dir dann quasi irgendwie eine Energie. Naja, es ist
der zugänglichsten Filme wahrscheinlich, die es.
Und ja, habe irgendwie ganz süß gefunden. Aber ich meine, er ist ja nicht mal lang, der Film, oder? Eine Stunde
30. Nein, aber er fühlt sich
länger
wirklich
an.
Lang. Also,
ja. Ist wirklich lang gemossen.
Also ich glaube, ich würde fast den
wow.
Ich würde fast den Zone of Interest Truckee rauswerfen. Also ich weiß nicht, ob ich diesen Film Leuten empfehlen würde. Außer wenn ich sage, Falke Lanthimos, dann schau den. Also ich würde ihn definitiv nicht als ersten Lanthimos empfehlen.
Nein, aber wenn so ein Liebst du den Lobster?
Hatte der Lobster und sowas taugt?
Ja, wir
sind mit Dog Tooth eingestiegen.
Ja, da gab es ja halt auch keine Ahnung. Ne? So
Michi, warum hast du mir diesen Film geschenkt? Das würde ich wirklich
gerne wissen.
Ja, wir lieben, also wir...
Weil ich glaube schon, dass der 2009er Wolf wieder recht geschissen gewesen wäre in der Reaktion.
Ich habe ihn 2009 geschenkt.
Ja, aber 2012 wahrscheinlich. Ja. Das ist nicht so viel besser. Da war ich noch ein Jungspund.
Ich meine, es war einfach ein Film... Ich finde halt, dass man, das finde ich eben so cool an Lanthimos, dass eben die Filme, die letzten paar Filme, die er gemacht hat, halt schon wesentlich zugänglicher sind und halt auch einfach, ja, zum Schauen halt einfach angenehmer sind. Aber diese Ideen, die halt da drin sind, sind halt auch heute, das sind ja nicht wirklich, wirklich, wirklich nicht Mainstream. Und ich finde halt, dass du vor 15 Jahren hast du das halt irgendwie so ein Stück weit mitgekauft. Wenn du das halt sowas wolltest, dann ist es halt der weirde europäische Film, der halt urlangsam ist und wo halt nicht viel Verschiedenes passiert und so. Das war halt so. Da gab es halt, heute würde ich dir wahrscheinlich, keine Ahnung, würde ich Poor Things kaufen wahrscheinlich.
Ja, aber genau das wollte ich damals. Also genau das, was Dogtooth ist, wollte ich damals sehen. Und ich habe immer Angst, wenn ein Regisseur, den ich in so einem Moment irgendwie erwische oder dessen Filme ich in so einem Moment erwische, dass der halt, wenn der Mainstream wird, dann der Spark weg ist. Aber das ist eben, finde ich, bei Lanthimos nicht passiert, weil ich habe Dogtooth als ersten Film gesehen und natürlich als Liebhaberin von absurden Dingen. Wow, urarger geiler Film. Und dann immer die Angst, na scheiße, beim nächsten wird er seine Seele verkaufen, beim nächsten ist es soweit. Aber es war nie soweit. Nicht mal bei Favorite war es soweit.
Ihr habt's ja, glaube ich, beide Killing of a Sacred Deer gesehen.
Natürlich.
Ja. Drei.
Ich habe noch nicht gesehen. Wie ist da die Erzählgeschwindigkeit? Weil Lobster ist ja auch noch langsam.
Aber
Sacred Deer hat er mit Favorite angefangen, quasi Speed reinzugeben.
Ja, also ich kann mich schon erinnern, ich habe damals, wir haben sie auf einem Podcast, da war ein Podcast-Programm, ich habe da keinen Kontakt mit Lanthimos gehabt, ich glaube, es war nach Lobster der Film.
Ja, ja.
Und er war zugänglich für mich. Also ich hätte einen Dogtooth viel mehr gesagt, okay, ich bin ausgestiegen. Also er hat schon irgendwie seine Spannung gehabt.
Ja.
Killing of the Sacred Deer.
Ist auch super.
Der hat auch mehr Handlung, ne?
Ja, in dem Jahr, es war Oscar-Verleihung 2011, war er sogar nominiert für den besten Auslandsfilm.
Das war ziemlich surprising damals, ja. Ich kann mich erinnern, damals.
Und ihr glaubt, der hat gewonnen, das stimmt nicht. Gewonnen hat In einer besseren Welt aus Dänemark. Und ebenfalls nominiert war Beautiful, den wir heute schon erwähnt von Iñárritu. Die Frau, die singt, von Denis Villeneuve. Wow. Kenne ich nicht den Film, aber ja. Und Outside the Law von Rachid Bucharep, Algerien.
Ist das ja? Imama Tambien?
Nein, Ito Mama Mierne ist Del Toro. Aber wisst ihr, wer damals 2011 den Oscar gewonnen hat?
Das ist Cuarón.
Ja, Cuarón.
Nicht Del Toro.
Ah, wurscht.
Ja.
Ja. Einer der drei Mexikaner, der den Oscar gewonnen hat. Ja. Damals hatte King's Speech den Oscar gewonnen.
Ach Gott, das war dieses Jahr.
Dieses Jahr.
Hochverdient.
Jo, passt.
Das dann. War Sarkasmus. Zur Sicherheit.
Ja, also wenn sie Truckies damals gegeben hätte, ich glaube, Inception hätte damals gesweept.
Na, da gab es coole Filme, da war da nicht Black Swan auch?
Black Swan, Social Network. Es war alles außer King's Speech und True Grit war ein gutes Jahr. Passt. Dann kommen wir zum letzten Film. Aus dem Jahr
1965,
Faster Pussycat Kill Kill von Russ Meyer, Drehbuch von Jack Moran. Und wichtig ist aber, die Story war von Russ Meyer, nur dass wir das gesagt haben.
Er hat nur vergessen, sie zu schreiben. Ne?
Hey, die Story ist ziemlich klar.
Ja.
Da gibt es drei Autos mit drei Frauen drinnen und da gibt es einen alten Mann im Rollstuhl, der hat Geld.
Genau. Ja. Der deutsche Film, für den Fall, dass euch der englische Titel nicht sagt, war Die Satansweiber von Tit Field.
Super. Das ist großartig.
Wow.
Ja, es ist ein Exploitation-Film aus den 60ern.
Sexploitation.
Wobei, da muss man schon sagen...
Ja.
Wir sind bei Poor Things jetzt bei den Oscars und das war damals anscheinend das schundigste ärgste Skin-Picture, das man sich vorstellen kann, weil die Frauen haben Bikinis an.
Ja, und eben, das hat mich voll gewundert. Ich glaube nicht, das ist halt einer von denen, die es dann irgendwie noch geschafft haben, eben nicht so die in diese Softcore-Dinge
reinzufallen. Ja, es rein war gerade nicht, aber schon.
Und das war ja dann auch das, was mich so gewundert hat bei dem Film, weil ich meine, der ist ja male-gazy ohne Ende. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt keine Nacktszenen. Also von einem Sexploitation-Film hätte ich das echt
Boobs. Ich hätte schon gedacht.
Vor allem, ich meine, es geht ja, also Russ Meyer ist ja der Dude, der immer sagt, oder der irgendwie, was ihn interessiert hat, war immer Sex und Gewalt. Und in seinen Filmen hat er meistens halt irgendwie Gewalt und Sex zusammengebracht.
Der hätte auf Tinder stehen gehabt, da bin ich mir sicher.
Oh ja, das ist... Glaubst du, wäre erfolgreich gewesen auf Tinder mit dem Profil?
Ja, was ist nein.
Aber er hätte sicher auch Fotos drinnen gehabt von diesem Autos.
Ja, fix auch noch. In der Wüste.
Also wir starten mit Fast and the Furious. Wir haben drei Frauen, die im Kreis fahren und irgendwie Fast and Furious driven. Und
dann kommt ein Mann dazu mit seiner Freundin und das geht gar nicht gut aus Gründen, die niemand versteht, stechen sie ihn halt mal nieder.
Naja, weil er zart war.
Ja, ganz klar.
Und nehmen
schlechter
halt,
Verlierer in dem Fast and Furious
nehmen die Freundin dann als Geisel und fahren weiter. Eigentlich sind sie nicht auf der Flucht, aber sie suchen jetzt quasi nach Geld, weil sie wollen keine Gogo-Tänzerinnen mehr sein. Und dann kommen sie in eine Stadt, um zu tanken, und da erzählt ihnen dann halt irgendwie, siehst du denn da drüben, der herumgetragen wird? Ja, das ist der alte Johnny, der ist bei einem Zugunglück, hat querschnittsgelähmt geworden und ein Mädchen ist schuld, deswegen hasst er jetzt Frauen, aber er hat viel Geld von der Abfindung bekommen, die er irgendwo auf seiner Ranch versteckt. Und die drei Frauen
gerade
denken sich...
Gerade, dass nicht die Glühbirne hörst.
Ja, und die drei Frauen denken sich, wir brauchen Geld. Spannend. Und dann fahren sie da quasi irgendwie hin und dann... schleichen sie sich irgendwie ein, aber nach drei Minuten ist klar, also er weiß, was sie wollen und sie wissen, dass er weiß, aber er will irgendwie Rache an Frauen nehmen, weil
einer Frau helfen wollte, okay?
Ja, genau.
Er wollte einer Frau offensichtlich helfen.
Und er hat draufgezahlt und die Frau ist einfach im nächsten Zug weitergefahren und hat sich nicht mehr um ihn gekümmert. Und deshalb will er Rache üben und sie wollen aber sein Geld und im Endeffekt, ja, am Ende bringen sich alle um.
Und die Bösen sterben und die Guten
genau, es gibt einen,
überleben.
Es gibt einen guten Bruder, der dann quasi mit der Geisel, der checkt, was da abgeht und er rettet dann die Geisel. Mhm. Und dann Credits Roll, sobald die finale Bösewichtin gekillt ist, weil wir haben keine
She's
Zeit mehr.
She's not going anywhere.
Ja.
Honey, would you like a soft drink? Honey, we don't like nothing soft. Everything we touch is hard. Auf dem Moment hat mich der Film gehabt.
Ja.
So ein Scheiß.
Er ist so super.
So ein Scheiß.
Und ein bisschen zur History, der war halt eben dieser Sexploitation-Film aus den 60ern. Und ich habe scheinbar eine relativ berühmte Geschichte zu dem Film, ist eben eine Filmkritikerin, die den in den 70ern gesehen hat und ihn in der Luft zerrissen hat. Ärgste Blödsinn und Scheißdreck. Und das war quasi voll im feministischen Movement. First, Second Wave in den 70ern. Second Wave maybe, don't know. Und halt voll absoluter Bullshit. Und dann hat sie in den 90ern hat sie dann nochmal gesehen und da war gerade so LGBTIQ-Debatte und so weiter. Und dann hat sie so, ja fuck, ich muss meine Meinung ändern. Und hat ein Bild drüber geschrieben, dass das eigentlich ein ziemlich geiler Film ist und ursuper ist, weil einfach nur der Blickwinkel hat sich so geändert von damals. Damals war es so so Male Gaze und die Frauen werden Shot auf Kamera und Ausschnitt und die Brüste müssen groß sein und das macht alles zunichte, wofür wir Frauen stehen. Und dann danach ist so ein Fuck, aber eigentlich geht es darum, dass irgendwie Frauen in Kontrolle sind und gegen die Norm sind und es gibt so einen homoerotischen Unterton zwischen zwei der Figuren. Das heißt irgendwie auch eben LGBTIQ-Thematiken und eigentlich ist es urgeil und dann ist der Film irgendwie voll zur feministischen geilen Shit worden und die Hauptdarstellerin ist so, ihre Energie, wenn sie da einfach steht und herumschreit, ist so toll und du denkst dann halt so, ja, sie schreit einfach immer dumm, also von Nuancierung ist da nichts.
Ja, aber was ich schon interessant gefunden habe, also sie sind ja die Fast and the Furious Girls und es wird irgendwie nie im Film angezweifelt, dass sie die Ultra-Autofahrerinnen sind. Also das ist zum Beispiel, also ich habe es irgendwie interessant gefunden, dass der Mann macht sie jetzt nicht, also wie sie das Wettrennen machen, gibt es keine Girl, do you even know how to handle that thing under the hood? Oder irgendwie sowas. Und es hat ein paar so Szenen gegeben, wo ich mir gedacht habe, aus dem Kontext ist, holy shit, wenn der Film jetzt rauskommen wäre, wäre er so overly political, wenn so der Mann im Rollstuhl sagt, yeah, you don't even wear, also wo er quasi sagt, du als Frau trägst deine Hose and that's what happens when you vote the liberals into the state. Das würdest du jetzt in einem Purge-Film irgendwie machen, wo du sagst, ja, jetzt haben die Liberals und jetzt sind die alle geschlechtsverwirrt, weil die Frauen tragen plötzlich Hosen.
Ja, und gleichzeitig irgendwas. Sagt er so, wo sind die 2/3 von euren Gwendern, und dann sagen sie, wir ziehen schon alles, wir wollen, und sie werden, der ganze Film über, sind sie eigentlich wirklich eine ernstzunehmende Gefahr und werden nie irgendwie lächerlich gemacht. Und der Film endet eigentlich mit einem Faustkampf zwischen einem Mann und einer Frau, wo es nicht so ein Mädel kommt, sondern wo sie ihn eigentlich voll in Arsch versohlt und er dann quasi nur gewinnt, weil er Hilfe kriegt. Und das ist dann auch so ein, heutzutage würde in Reddit wird voll abgehen, hey, da wird es unrealistisch und die Muskeln von Männern funktionieren anders als Muskeln von Frauen, die können ja gar nicht.
Die Muskeln von Männern, die nie was gearbeitet haben.
Genau.
Hey, er ist ein Farmboy. Ja.
Ja, aber sein Bruder macht die schwere Arbeit.
Aber er ist Country Strong.
Okay. Anderes Level von Strong.
Wie Old Man Strong. Das ist auch ein anderes Level von Strong.
Ist gemein zu sagen, dass wir eine Frankenstein-Parallele haben von dem very... very simple farm boy.
Nein,
der hat mich von der Körpersprache so an den Frankenstein erinnert, was jetzt total gemein ist, weil er halt, also man soll da jetzt, ich will da jetzt nicht quasi Beeinträchtigung mit Monster sowas gleichsetzen, nur von diesen Filmsprachen, wo man halt diese Leute immer so inszeniert, also oh, das ist der Hulky, der dann doch ein bisschen sanft und sensibel ist, aber seine Kraft nicht kontrollieren kann. Also ich habe gefunden, es war so, hey scheiße, wir hätten Frankenstein als Hauptfilm nehmen können und hätten alle.
Ich finde es auch unglaublich spannend, dass sich der eigentlich relativ gut einfügt in das Ding mit dieser Thematik, weil der Dude, der im Rollstuhl sitzt, hat dann bestraft diesen starken Sohn eigentlich, weil bei seiner Geburt ist seine Frau gestorben. Mhm. Und deshalb hat er entschieden, dass er diesen Sohn nicht zu seinem Sohn macht, sondern zu einem Werkzeug, das er verwenden kann. Mhm. Und gibt ihn halt überhaupt nichts und lässt ihn einfach nur, also der ist komplett dämlich, der hat nie eine Ausbildung oder sonst irgendwas bekommen, er hat nie irgendwie Wertschätzung bekommen, er ist wirklich nur so ein, trag mich darüber, heb das auf, mach das für mich, und er hat so dieser stumme Diener zu sein, der das quasi die ganze Drecksarbeit macht, während es einen zweiten Sohn gibt, dem sagt, du Papa, wäre es nicht leibend, wenn wir vor 30 Jahren irgendwie was gemacht hätten mit dem Kind, weil jetzt ist er schon irgendwie, also irgendwie ist er schon arm. Und das passt ja auch relativ gut, vor allem zu Dogtooth irgendwie, ja. So der Vater, der jetzt seinen Willen seinen Kindern aufzwingt und sie haben keine Ahnung, genauso wie bei Dogtooth eigentlich. Es ist so eine Ranch im Nirgendwo, also du musst mit dem Auto wegfahren, sonst kommst du nirgends hin.
Die Stadt, die Flucht ist halt super schwer, also die Flucht ist halt auch diese...
Ja, für ihn gibt's keine Flucht in Dogtooth, im Endeffekt auch mit dieser Hecke, hinter der diese Wand ist. Die Idee von Flucht kommt ja quasi erst am Ende auf, genauso wie...
Wird vielleicht gar nicht als Flucht wahrgenommen von der Protagonistin, weiß man nicht.
Ist mehr Neugierde an dem, was hinter der Mauer ist, sondern, also es ist nicht Flucht.
Aber Entschuldigung, ganz kurz dazu, Pussycat.
Kill-Kill.
Kill-Kill.
Bitte den ganzen Titel.
Ja.
Es steckt viel drinnen, aber das ist ein Unfall, oder?
Ja.
Ja, also da ist nichts absichtlich.
Wir brauchen nicht, also es gibt die Geschichte, eigentlich hätte die, es gibt zwei Schwarzhaarige und eine Blonde. Und die zweite Schwarzhaarige war eigentlich in einem früheren Film von ihm die Hauptdarstellerin und hätte es da auch sein sollen. Und er hat ihr dann nur eine Nebenrolle gegeben, weil er gesagt hat, ich brauche eine Hauptdarstellerin mit einer größeren Oberweite und deine Brüste sind nicht groß genug, weil ich will einen tiefen Ausschnitt und so weiter. Und dann also nein, der Dude, also wie gesagt, Russ Meyer sagt, ihn interessiert Sex und Gewalt, und er hat dann ein paar Jahre später einen Film gemacht. Beyond the Valley of the Dolls oder so irgendwie, der auch relativ bekannt ist aus irgendeinem Grund, unter anderem, weil das Drehbuch von Roger Ebert kommt. Und
Filmkritiker.
Ja, genau, und der ist dann schon in Farbe, und das ist dann so eine lustige Komödie irgendwo in Hollywood, und ich habe noch nicht alles gesehen, aber das ist halt eine Hollywood-Party und alle rennen irgendwie nackt um und dumm und hupfen auf und ab, also der hat da keine feministische Agenda subversiv eingeachtet.
Man muss auch sagen, der Film ist deswegen in Schwarz-Weiß, ist billiger war als Farbe.
Ja.
Also quasi, das war auch nicht ein Stilmittel oder ein alter Film ist nicht so alt wie
Also der Film war auch relativ billig, also der hat jetzt nicht so viel gekostet.
Was ich ein bisschen zu seiner Verteidigung sagen muss, ich war überrascht, weil ich meine, du bist ja ungefähr, ja, was so der Anspruch ist von dem Film, an sich selbst auch. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Also gerade so die Autoszenen am Anfang und so dieses Rennen war eigentlich ganz cool inszeniert.
Es ist auch quasi, du hast jedes Auto passt zur Fahrerin quasi. Ja. Also du kannst dann, ist ein bisschen schwieriges schon, aber du hast schon so, die ganz schwarze hat das ganz schwarze Auto, die eine hat ein Cabrio und der andere hat ein helles Auto. Also du hast quasi immer diese, wie kann ich schnell, billig die Geschichte erzählen, dass das Publikum folgen kann.
Die Action-Sequenzen sind gut, muss man sagen. Ich liebe die Einstellungen, wo sie von unten hochfilmen, während sie Auto fahren und die Wolken bewegen sich nicht, weil.
Aber wenn man sagt, was Absicht ist und was nicht, ich meine, das ist ja irgendwie das Schöne an diesen Exploitation-Filmen, du musst halt aufregen und dadurch sagst du halt etwas von der Norm abweichen. Also ganz unabsichtlich, also jetzt nicht Zufall, der hat nicht einen Standardfilm gemacht und der war zufällig kampffeministisch, sondern es war einfach dieses schau her, schau org und ich befeuere da jetzt einfach irgendwas, was von der Norm abweicht.
Ja.
Also ist nicht Zufall, aber keine politische Agenda dahinter. Sagen wir so.
Er hat quasi die freie Sexualität der Frauen gefeiert.
Unabsichtlich. Obwohl, es war nicht unabsichtlich, weil das, was er zeigt, zeigt er ja gut. Also du hast ja wirklich Schiss vor denen. Also ich habe Schiss gehabt vor den Damen. Also du mir gedacht, also
die bringt du die bist nicht nein, wirklich, an der Tankstelle neben denen stehen.
Nein, wirklich nicht. Also so, sie kommen saustark rüber. Sie kommen rüber, als würden sie dich halt sofort abstechen, wenn du irgendwas Falsches sagst oder dich zumindest aufwatschen und kidnappen. So, also du scheißt ja wirklich an von ihnen und kaufst ihnen das halt total ab. Und sie sind auch unterschiedlich. Also die zwei Dunkelhaarigen, sagen wir jetzt mal, die sind halt nicht so promiskuitiv, die haben irgendwie andere so Motive. Die Blonde ist halt die, die scharf auf jeden Typen ist, aber den sich auch gleich schnappt und so, halt total selbstbestimmt. Und das sind ja Dinge, die er so inszeniert hat. Also von dem her, ja, er hat es nicht aus einer Agenda heraus gemacht, aber das funktioniert trotzdem. Das funktioniert nicht nur, weil wir das so sehen möchten, sondern das funktioniert einfach durch die Filmsprache und das alles. Das hat er schon hinkriegt.
Es ist auch irgendwie einer der großen Unterschiede zu Poor Things ist, dass quasi die Sexualität ausleben in Poor Things so der feministische Akt ist, während in dem Film ist Sexualität immer so als Werkzeug der Frauen und als Zeichen, wie sehr sie, also die beiden verwenden das eigentlich eher auch, um den Männern zu zeigen, wie wenig sie von ihnen halten. Irgendwie, da ist es immer so ein, ja gut, ein Trottel, verführe ich ihn halt, damit er mal sagt, wo es Geld ist, und beim Alten wackele ich ein bisschen, damit er mal sagt, wo es Geld ist, und die Blonde denkt sich halt, die Blonde nimmt den auftrainierten Dude eigentlich auch nur als Sexobjekt wahr und denkt sich halt, ja, quasi bisher eine Rollenumkehr. Absichtlich oder nicht absichtlich, ist who knows.
Was ich finde, was extrem gut funktioniert, ist diese Bedrohung durch diesen creepy alten Mann. Ja. Also diese Szene, wo er mit der Geisel allein gelassen wird und man weiß dann nicht, was passiert ist. Und ich glaube, das hat damals auch schon bewusst, dass der alte Mann der Täter ist und nicht die Geisel irgendwie komisch reagiert hat oder sowas. Also, und auch diese Geschichte mit der Frau, der er helfen wollte und deswegen hat er diesen Unfall gehabt, wenn man dann sieht, was der über den Film macht, dann kann man sich denken, dass das wahrscheinlich keine Hilfestellung von einer Frau in der Nähe von den Schienen war oder sowas. Also das finde ich, macht den Film auch noch ein bisschen so gefährlich. Also es gibt wirklich kaum Gute in diesem Film und du bist in diesem Grau. Also ich finde generell dieses, es gibt wenig in amerikanischen Filmen, was ich so gruselig finde, wie diese alleinstehenden Häusern. Also diese, du kommst nirgendwo hin und da gibt es keine Lines, das sagen sie auch extra, es gibt keine Telefonlines und ich glaube, das existiert immer noch so. Ich weiß noch nicht wo, aber 100 Pro gibt es genau diese Range mit diesem Typen, es schaut genauso aus, gibt es jetzt noch irgendwo und ich finde das so fucking gruselig. Also auch die immer, das hat für mich immer so dieses, wenn man sagt, der Lanthimos sagt, okay, die Gesellschaft ist fucked up und so weiter und diese Filme suggerieren immer so, da gibt's was in der Gesellschaft, das wir in unserer Zivilisation gar nicht mitkriegen. Also sobald du da über die Grenzen fährst, geht schon der Alligator über die Straßen oder sowas. Also das finde ich so gruselig.
Was mich unterhalten hat, war die Sprache im Film. Also man versteht es eben auf Englisch, was gesagt wird, auch mit den Untertiteln, du kannst das mitlesen, aber man versteht es nicht, weil diese Sprüche, die sie da die ganze Zeit klopfen, diese Sinnsprüche oder was auch immer das ist, da was soll das bedeuten? War das jetzt positiv, war das jetzt negativ? Also so, keine Ahnung, so kommen sich wahrscheinlich Leute vor im Internet, die noch nie ein Meme gesehen haben, so quasi, was soll das, ich kann das lesen, ich verstehe die Worte, aber was soll das bedeuten? Warum ist das lustig? So bin ich mir gedacht, okay, jetzt hauen sie sich ab, jetzt schaut sie grantig, ich weiß nicht, was das bedeutet.
Das habe ich aber oft bei alten Filmen, wenn sie so die coolen Sprüche schieben, in Grease oder so irgendwie, denkst du auch immer so, warte mal, was? Ja. So, was ich bis jetzt nie check, ist zum Beispiel die Beleidigung, dass jemand ein Squarehead ist. So, you're a square. Okay.
Es war Schlechtes, oder? Also
es ist, genau.
Doch, das kannte ich
wahrscheinlich. Aber Square ist auch langweilig, oder?
Ja, genau.
Don't be such a square. Das war doch in Pulp Fiction auch mit dem, das haben sie nicht übersetzen können.
Ah, ja, genau.
Weil sie dann immer Rechteck macht in der deutschen Synchro oder so. Sei kein. Und du sitzt und denkst dir, was, Quadrat? Hä? What? ja, ich finde, hat Spaß gemacht.
Ja.
Also, er war leider nicht so schundig, wie er hofft irgendwie, aber das ist irgendwie klar. Also irgendwie so,
ja, ich hätte, ja. Vielleicht noch, ich schaue sicher den, ich meine, ich habe den gesehen und habe dann gleich weitergeschaut mit The Valley of the Dolls, weil ich mir dachte, so, ja, why not? Ich meine, der war jetzt ganz unterhaltsam, mal schauen, was noch kommt, dann beginnt der andere mit einem Mord. Und dann so, ja, super, Mord gibt's auch noch, da sind wir schon dabei.
Haben wir jetzt eine, also ich meine, wir haben schon ein bisschen diskutiert zwischen Poor Things und diesem Film, also so Intention versus im Grunde wurscht, ob was die Intention war, je nachdem, wie du es siehst. Also Normabweichung oder haben wir irgendwie noch, also ich finde schon halt diese Selbstbewusstheit würde ich identifizieren als eine große Verbindung zwischen Bella Baxter und den Hauptdarstellerinnen in dem Film.
Ja, und wahrscheinlich wie quasi sexuelle Darstellungen oder sowas auch in der Gesellschaft anders wahrgenommen werden. Also jetzt hast du einen Oscar-nominated Movie, der Oscar für
Aggressive Jumping hat.
Aggressive Jumping hat.
So wird das genannt?
Die Bella Baxter sagt.
Achso, ja, stimmt. Ja,
let's do some aggressive jumping.
Ich habe mir kurz vorgestellt bei der Oscar-Verleihung, dass sie das so.
This movie includes explicit aggressive jumping.
Wäre das in den 70ern halt quasi so absolut das Schlimmste war, was, also ganz so B-Movie.
Ja, was ähnlich oder was eine Parallele ist, auch auf die Sexualität gesehen, ist eben das, was ihr auch gesagt habt, mit sie verwenden die Sexualität, um etwas zu bekommen. Und im Endeffekt ist das ja ein großer Teil vom Poor Things, dass sie arbeitet als Sexarbeiterin und um etwas zu bekommen, nämlich Geld und ja. Und das ist auch, sie verwendet ja, und das auch, halt.
Ja, Lust halt. Ne?
Genau. Also. Ja, genau, aber das ist auch eine Parallele irgendwo. So quasi Sex kann. Das ist es. Sex ist eigentlich ein sehr großes Feld, was verwendet werden kann für verschiedene Dinge. Das wird für Lust verwendet, aber es wird auch als Werkzeug für etwas verwendet. Ob das gut oder schlecht ist, das ist wurscht. Es ist einfach so. Und das kommt in dem Film ja auch eigentlich super spannend rüber, weil selbst die Hauptböse wie oder die Haupt Sexy Lady.
Wir hätten uns echt einmal anschauen sollen, wie dieser Typ wirklich heißt.
Die Hauptsexy Lady will ja auch einmal mit dem älteren Bruder irgendwie budern, weil sie ihn ein bisschen scharf findet. Aber meinst, gleichzeitig.
Nein, Barlag, sie will von ihm wissen.
Ja, aber das ist schon so ein bisschen.
Ja, voll. Aber da denkt sie sich eigentlich auch so, was, den hole ich mir jetzt rum und dann sagt er, wo es Geld ist, weil wir schmusen.
Aber es taugt ja auch.
Sagt sie, ja, ich finde, die einzige Lust, die irgendwie in diesem Film echt ist, was sich echt anfühlt, ist diese verkappte homosexuelle Spannung zwischen ihr und der.
Naja, wieso die Blonde?
Der Rosie.
Ist das die Rosie?
Nein. Also die Figur ist Haji.
Genau.
Und die Schauspielerin
hat nur einen Namen.
Rosie.
Genau. Weil das waren natürlich keine Schauspielerinnen in dem Sinne, sondern das waren ja auch Go-Tänzerinnen.
Die eine Nebendarstellerin, die war schon Schauspielerin, weil die hat schon im vorigen Film von ihm mitgespielt.
Aber ich.
Die Schauspielerin heißt Haji, born Barbarella Catton.
Warte mal, die hat Barbarella einen echten Namen.
She's a Canadian-born actress of British and Filipino descent and a former exotic dancer.
Jetzt
Fuck, stell dir vor, du heißt Barbarella. Barbarella und denkst dann, nein, das ist nicht, nicht
das ist genau. Wie die Haue mit der Mother-Folge.
Und dann können wir uns
Barbarella anschauen. Wo der Typ Lance Hartwood heißt und er braucht einen Namen für einen Pornofilm und nimm nicht den Namen.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, war das ein Exkurs quer durch Monster, Gesellschaft
und Frau.
Sex und Gewalt. Und,
ja.
Wer noch nicht genug Sex und Gewalt und Gesellschaftskritik hat, we have good news for you, weil wir haben uns in unsere Extra-Filme, die man noch reinwerfen kann, die quasi inspiriert sind von unserem Programm und die es vielleicht eben knapp nicht reingeschafft haben in unsere Zusammenfassung. Ich würde da mal reinwerfen, weil es mich dann im Nachhinein nicht überrascht hat. Ich glaube nicht, dass der Film gut ist. Ich finde ihn nicht gut, aber ich muss mir jetzt nochmal Death Proof vom Quentin Tarantino anschauen, weil der halt anscheinend de facto eine Ode an Faster Pussycat Kill Kill ist diese Art. Und wenn man Faster Pussycat Kill Kill sieht, denkt man, ah ja, ja, okay. Ich verstehe total, warum dann diese Leute das für die ein Kult-Hit waren und dann dem so viel Tribute gezollt haben. Ja. Anna, hast du einen Film?
Habe ich jemals einen Film in diesem Moment parat?
Es steht einer in unserem Dokument, das ich nicht referenzieren darf, und ich dachte, den hast du reingeschrieben.
Nein, das ist
Michis Farbe. Natürlich, Michis Farbe. Also
besser halten, einfach auf die Fresse.
Ah, ja.
Genau.
Ja, ich weiß ja, was ich geschrieben habe.
Na, dann mach du mal.
Okay, ja, ich hätte Tiger Girl mitgenommen. Passt auch irgendwie ganz gut, weil was wir jetzt nicht so aufgegriffen haben bei Poor Things, und ich glaube, wir können es auch, also wenn es jemanden im Detail interessiert, kann er sicher gerne zum Podcast kommen, zum Live-Podcast und mit uns diskutieren. Aber es gibt eine große Diskussion um diesen Film, ob er wirklich feministisch ist. Wir sind der Meinung, ja. Anne, du bist eine Frau auch.
Ja, komm, also ihr macht mal hier die Fulle-Wäsch-Absolution, weil ich kann ja als Frau für alle Frauen sprechen, es ist
danke,
ja so, ne? Also das ist so gegeben auf dieser Welt, dass ich für alle sprechen darf.
Ja, und kannst du allen anderen sagen, dass sie falsch liegen auch?
Genau, das mache ich dann später. Auf jeden Fall, ich gebe euch die Absolution, dass ihr das als feministischen Film betrachten dürft. Und das auch sagen dürft. Gerne, Amen.
Da gibt es auch einen anderen Film, den auch ein Typ gemacht hat, der heißt Tiger Girl, ist ein deutscher Film. Ich finde, der ist auch sehr feministisch. Nicht so deep, glaube ich. Also, Poor Things ist so, wenn du erstmal schaust, denkst du so,
if you like Poor Things, try Tiger.
Also, beim ersten Mal Poor Things habe ich mir gedacht, boah, ist urlustig und einfach so leibernd, ja, und dann das nimmt einen voll mit. Ich weiß nicht, beim zweiten Mal noch so viel drin steckt. Zweites Mal gesehen, die Meinung schmeiße ich über Bord. Ich glaube, da steckt sehr, sehr viel drin. Da kann man noch viel entdecken. Bei Tiger Girl bin ich mir nicht so sicher, weil es extrem unterhaltsam und auch irgendwo feministisch.
Man muss schon sagen, wie du das erste Mal Poor Things gesehen hast, hast du ja quasi auf Letterboxd geschrieben, so, ja, das Patriarchat zerficken.
Ja, tut sie ja,
oder? Voll. Und man muss sagen, also, wenn Tiger Girl irgendwas macht, dann ist es irgendwas zerficken.
Ja, das stimmt. Und dann hätte ich noch eine Alternative gehabt, zum Beispiel zu unserem Sexploitation-Film, also statt Faster Busquets Kill Kill, eine Empfehlung ist, Referenz. Der Film heißt Intimate Confessions of a Chinese Courtesan. Und es geht um, es ist ein chinesischer Film, I think.
Ist es Hongkong-Film?
Oder ein Hongkong-Film.
Tun wir uns nicht hier blamieren, Freunde.
Nein, es ist der First Chinese Sex Film.
Sehr gut.
Genau, und da geht es um ein junges Mädel, das gekidnappt wird und an einen Puff verkauft wird. Und irgendwie ist es halt aber doch so eine Art. Den Film kann man nicht als feministisch bezeichnen. Ja. Aber
das sage ich für alle Frauen, nein.
Aber irgendwie ist es dann doch so, sie finden es auch gar nicht so schlimm alles und so. Nicht, manches schon.
Na, da kämpft sie sich, das ist halt auch so eine typische, fast schon, was der Tarantino so gern macht in seinen Filmen, dieses, sie kämpft sich halt aus dem, aus eigener Kraft, also es wird gebrochen und dann kämpft sie sich raus und metzelt alle nieder. Das ist halt eine Art der Emanzipation, natürlich ist es das.
Ja.
So.
Aber der würde auch eigentlich extrem gut reinpassen. Ähnlich so wie Faster Pussycat halt. Nur wahrscheinlich noch eine Spur schlechter.
Ja.
Vielleicht wäre der so schundig gewesen, wie ich Faster
der
Pussycat
ist sehr schundig.
Das kann sein.
Man, ja. Im Wikipedia-Eintrag steht so, in one scene after whipping a defiant I knew, Das ist die Lesbian Madame June proceeds to lick the open wounds on the girl's back.
Richtig.
Ja, genau, also die ihre Zuhälterin sozusagen ist eben ja auch an ihr sexuell interessiert und das aber deswegen voll Emanzipation, weil sie dreht das dann voll gegen sie am Ende. Also es ist also auch unterhaltsam, da glaube ich 70 Minuten oder so. Also wenn ihr in the mood seid nach Faster Pussycat Kill Kill, dann kann ich den quasi nur empfehlen.
Das ist ein Hongkong-Film nur zu.
Ja, ein aber anderer, der
nicht Sexfilm.
Ja, ein anderer, der eigentlich auch da gut reinpasst, weil er halt auch einer von den berühmtesten Sexploitation-Filmen ist und wir haben ihn eh schon erwähnt, aber Barbarella. Mhm. Der ist auch schundig.
Habe ich nie gesehen, ist der gut?
I don't know, er ist auf jeden Fall schundig und es gibt dann eine Szene, wo quasi die Fickmaschine kommt, um sie zu vernichten, aber ihre Lust ist zu groß und dann geht die Maschine kaputt. Das ist so ein bisschen wie die Szene in Simpsons, wo der Homer in der Hölle ist und alle Donuts der Welt essen muss und dann hat er am Ende noch Lust auf Donuts und die Maschine ist leer und der Teufel kommt nicht damit zurecht.
Mir ist noch was eingefallen tatsächlich auf dem Scheiße, jetzt habe ich vergessen. Nein! Warte, jetzt, ich habe ihn gleich. Was hast du gesagt? Sag mal.
Zerficken.
Nein. Barbarella. Wonder Woman. Wonder Woman. Endlich kann ich mal das verwenden, das, was ich mir immer von Michi anhöre, dass das Wonder Woman, in Wonder Woman sie ist so eine coole Figur, weil sie kommt da rein mit so einem Optimismus und weiß eigentlich gar nicht so wirklich, wie diese Welt funktioniert und versucht es auf ihre Art zu machen. Und das passt dann gut zu Poor Things, weil, ja, sie versucht es auch auf ihre Art zu machen.
Irgendein Film, der ist auch so ein typischer RTL2-Film. Ich weiß nicht, ob er eine Reputation hat. Gwendolyn. Das ist so ein Schundfilm, wo dann, ich weiß nicht, worum es geht, aber sie landet dann irgendwie dann auf einer Insel, wo so halbnackte Amazoninnen sind, die dann Männer umbringen oder sonst irgendwas. Es war auch so ein RTL2 24 Uhr Skin Picture. Französischer Film aus dem Jahr 84. Also, das ist auch sicher ein Scheißfilm, aber also sicher so ein Scheißfilm, aber ich kann mich erinnern, das war so einer der argen Filme, die irgendwie gelaufen ist, der einen Xl gehabt hat bei ORF, also ORF hat er immer gekennzeichnet. So. Ich glaube, Kreis war noch schlimmer als
Kreis
X.
Kreis
war das Allerschlimmste. Ich glaube, X war nur umbringen, dann hat er wahrscheinlich einen Kreis gehabt.
Kreis war ab 18, X war ab 16.
Ich meine, wie ich schon gesagt habe, wir haben auch einen Podcast darüber gemacht, Bride of Frankenstein, könnt ihr euch anhören, warum der einen der besten Horrorkomödien aller Zeiten inspiriert hat, nämlich Bride of Chucky und dass Bride of Frankenstein ja auch gut ist. Und natürlich, Frankenstein kommt explizit in der Chucky-Serie vor, ich kann das nicht unerwähnt lassen. Die Szene, wo Frankenstein das Kind ins Wasser wirft, kommt in der Chucky-TV-Serie vor und Chucky kündigt extra an, oh, this is my favorite scene und dann wirft der Frankenstein das Kind rein und das ganze Kino ist still und man hört halt nur den Chucky komplett crazy lachen, weil er es so lustig findet, dass der gerade ein Kind ertränkt.
Es gibt auch noch ein Meme, das damals durchgegangen ist, wie Poor Things ins Kino gekommen ist und zwar das Poor Things is just a Frankenhooker Remake. Also es gibt anscheinend einen Film, der heißt Frankenhooker.
Ich glaube, wir hätten 27 Podcasts nur über Frankenstein machen können, oder? Das glaube ich auch, ja. Also.
Barbie wird auch passen, weil sie kommt in die echte Welt und kann, also sie hat ein Bild von der echten Welt, wie es sein sollte, aber so ist es nicht und muss sich dann auch dort durchkämpfen, könnte man sagen. Poor Things ist die dunkle Barbie. Also die Dark
Barbie.
Ich glaube,
es ist ein sehr geiles Double Feature.
Ja.
Ich glaube, mit Barbie, du primest mal dein Publikum.
Genau.
Also, was wir geredet haben, und dann gibt's dann quasi noch, ich glaube, dann bist du auch ready für Poor Things. Also, ich glaube, das könnte so ein ganz netter Einstiegs-Ding sein, und bei Dog Tuft stehen und die Leute auf und gehen. Im Triple Feature.
Das ist richtig, ja.
Also, quasi die eher in Barbie, so, ich starte mit Barbie, ich sitze vielleicht noch durch Poor Things, bei Dog Tuft stehe ich dann auf.
Das ist so wie zwei Hello Kitties. Es gibt zwei Hello Kitties. Es gibt die rosa Hello Kitty und es gibt so eine dunkle Hello Kitty. Das sind so, das ist Poor Things und Barbie nebeneinander.
Ja, Dog Tuft, da geht es um Sprache. Der Referenzfilm für Sprache ist natürlich Denis Villeneuve's Arrival. Weil es auch schon wurscht ist.
Okay.
Aber kein Film hat LinguistInnen wahrscheinlich so begeistert wie Arrival.
True.
Noch was?
Reicht doch.
Speaking of Villeneuve, der hat ja einen Film gemacht, den wir demnächst in unserem Podcast geben werden. Was kommt auf uns zu?
Demnächst ist schon sehr übertrieben, oder?
In 2 Monaten ungefähr.
Ja, eben.
Naja, für uns ist das demnächst.
In unserer Welt und mit unseren Regeln ist das.
Ein Podcast pro Jahr und so wie es ausschaut, schaffen wir dieses Jahr, ein Podcast pro Monat, sorry, und so wie es ausschaut, schaffen wir dieses Jahr sogar 13 Podcasts statt 12.
Wow.
Also
wow.
Überschießen die Jahresziele sehr wahrscheinlich.
Ja, das ist sehr optimistisch im März, das rauszu.
Easy. Wieso schaffen wir das? Als nächstes kommt dann endlich der Oppenheimer-Podcast. Und da kommt Godzilla Minus One dazu, ist ja klar. Aber 2 andere Filme ebenfalls.
Wirklich?
Ja, sicher.
Oh ja, you poor guys.
Also, wir haben ihn schon gesehen.
Wir haben ihn alle schon gesehen.
Ja.
Nein,
und
einmal
thematisch
recht.
Passen sie, finde ich, sehr, sehr gut zueinander. Ja. Und dann haben wir noch 2 weitere Filme, die wir uns noch ausschnapsen müssen. Danach gibt es Dune Part 2. Sowohl im Podcast-Format als auch im Filmformat. Ich bin schon so oft in meinem Podcast-Feed reingefallen, so Interview with Hans Zimmer about Dune Part 2. Und ich scroll runter, weil man dachte, das ist ein zweigeteiltes Interview und suche quasi den Teil 1. Ah nein, scheiße, das ist der Filmtitel. Also Dune kommt. 3 von 4 Leuten aus der Redaktion haben ihn schon gesehen, geben einen Daumen hoch. Ich gehe davon aus, ich gebe ihm auch einen Daumen hoch, wenn ich ihn dann im Mai sehen werde. Und danach kommt der Film, der jetzt schon 4 Daumen hoch von der Redaktion hat, nämlich Rickerl von Adrian Beuginger. Und wir werden natürlich mit dem Adrian reden. Vielleicht nehmen wir Bohemian Rhapsody ins Programm.
Nein.
Nein, das möchten wir nicht.
Boah. Das macht man nicht.
Gibt es ein besseres Biopic über Musiker als Rickerl? Das ist die Frage, die
sie haben. Wir müssen dazu den Coen-Brüder-Film nehmen.
Den Coen-Brüder, also den mit Kylo Ren?
Nein.
Inside Llewellyn Davis?
Ja.
Ist der Kylo Ren?
Nein. Wer ist Kylo Ren?
Adam Driver.
Mhm. Wer ist der Hauptdarsteller?
Ah, der andere Kylo Ren, Oscar Isaac. Das war auch Star Wars, oder?
Ja.
Ja, na dann ist ja wurscht.
Und Dune.
Magst du den?
Ich habe noch nicht geschaut, aber ich habe nur gehört, dass Inside Llewellyn Davis quasi so, also Rickerl ist die österreichische Version von Inside Llewellyn Davis. Und dann
das hört sich nach einer FM4-Review an.
Nein, habe ich gar nicht. Ich habe sogar damit gesagt, ja, dann müssen wir den vielleicht doch mal schauen.
Du schaust ihn und sagst, ob er ins Programm passt.
Die stärkste Erinnerung, die ich an Inside Llewellyn Davis habe, ich habe ihn auf der Biennale gesehen, ist, dass es eine Szene gibt, wo ein Kind getätschelt wird. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie sagen. Irgendwie so, oh, aber you cute little thing oder little baby, irgend so etwas. Jedenfalls der Subtitle war dann, du lieber Wonne Poppen. Einfach so inappropriate. Nein, der sagt nicht. Aber okay, ja. Das ist meine stärkste Erinnerung im Film. Ich mochte ihn nicht, aber vielleicht. Ja.
Vielleicht.
Wenn der Patrick ihn doch mag, können wir überlegen, ob wir ihn rein. Ihr könnt uns auch noch Filmvorschläge schicken auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind meistens auf Instagram und Letterboxd unterwegs, wobei bei Letterboxd eher unsere Einzelaccount, der Flip the Truck Letterboxd Account, ist ein bisschen so ein Tagebuch, so quasi, diese Podcasts sind raus, aber Letterboxd ist eher wirklich wir 4 individuell. Geht's aufs Flip the Truck Profil, da findet sie uns dann unter den folgten und seid Teil von, hey, ich war anscheinend im gleichen Gartenbau-Kino-Screening wie die anderen in meiner Bubble, weil plötzlich poppt da eine Film auf und plötzlich ist 4x Faster Pussycat Kill Kill im Feed. Keine Ahnung, was der Grund dafür ist.
Ja, es ist echt so, also ich folge anscheinend noch zu wenig Leuten auf Letterboxd, weil unten Popular with Friends ist dann auf einmal irgendwelche Filme so, den hat genau einer geschaut.
Den hat der Wolke geschaut.
Yep. Also, genau. I'm sorry, aber Ricky Stanicki ist jetzt sicher nicht voll abgegangen unter den Leuten.
Zwei Follower, die ich allgemein empfehlen kann, sind Shaw Baker. Der schreibt zwar nicht viel, also der Regisseur von unter anderem Red Rocket zuletzt. Der schreibt zwar keine Reviews mehr und so, aber es ist voll lustig, wenn du dich durch skurrile alte Filme durchklickst. Wenn den nur irgendwer gesehen hat, ist der Shaw Baker. Es ist immer so, kennt den Eier, natürlich hat er. Und der andere ist Mike Flanagan. Der Regisseur auch, der ist auf Letterboxd und
ja, Joe, der ist Dante sehr, ist auch sehr aktiv. Und also der verwendet das ja wirklich.
Ja, hat auch eine Liste mit Filmen, die seine Frau noch nicht gesehen hat, aber sie längst hätte sehen sollen.
Das
ich habe eine Liste mit Filmen, wo der Titel im Film gesagt wird.
Mann, die, ja,
oh.
Und also da ist zum Beispiel Dogtooth ist jetzt ein neuer Eintrag. Frankenstein, finde ich, gilt nicht, weil es ein Mann ist. Ich finde Poor Things, fast hätte es geschafft.
Fast, aber es hat es nicht.
Die Bella geht, those poor people. Und du denkst dir,
Und Faster Pussycat Kill Kill?
Na, hat's auch nicht gemacht.
Du bist echt ein Influencer-Wolfi, weil jedes Mal, wenn das irgendwo vorkommt, schauen Michi und ich uns wissend an und wir haben einen lustigen, lieben Moment miteinander.
Oder wenn wir Händchen halten im Kino, dann drücke ich
mal. Da drückt man die Hand.
Und von beides okay. Ja, natürlich.
Das ist Wolfi.
Das ist der Wolfi. Ja.
Super. Ja. Sagt irgendjemand in Dune, I want to conquer Dune 2?
Nein.
Hard to, oder?
Nein,
wird nicht.
Ist a grey area. Und wenn wir feministisch noch resümieren, was ich noch aufs on tape haben will, wir haben es geschafft, nur Filme von Männern in den Podcast reinzugeben.
Ja, es war
Congratulations to us.
In unseren zusätzlichen Recommendations, glaube ich, war auch kein einziger.
Das ist richtig, ja.
Ich glaube nicht.
Neuer
vielleicht bei einer
Barbie.
Ich glaube, bei einer Chucky-Folge hat meine Frau Regie geführt.
Ach so,
irgendwo.
Auch Männer können feministisch sein.
Können sie das?
Jetzt, wo ich das erlaubt habe, ja.
Also stimmt, die Anne hat es
vergessen. Okay.
Anne, magst du Captain Marvel?
Captain Marvel? Zum Glück habe ich das gesehen.
Nein, natürlich nicht. Das ist zu spät.
Ah ja, passt. Okay.
Das ist schon nachdem wir hin und wieder alle bemäßig einen Maske
haben. Oh, wisst ihr, was so schön ist? Auch im Podcast, ja, wir starten in ein Jahr, wo es de facto nichts von Superhelden gibt. Das ist irgendwie so ein chilliges
Madame
Jahr.
Madame Web?
Ja, aber Deadpool ist, glaube ich, der große Film. Und das ist auch schon wurscht.
Also, Joker 2?
Joker 2, aber der könnte halt mittel sein. Also,
was?
Nein, ich versuche die Erwartungen zu dämpfen, weil halt Joker hat mir so gefallen und
okay, verstehe.
Es ist Joker 60 Millionen, hat eine Milliarde gemacht und plötzlich kostet das Sequel viermal so viel. Das ist immer so. Aber sie haben anscheinend 14 Musical-Songs und sowas drinnen. Also. Und ich würde auch noch auf die Liste geben, dieses Jahr, der muss wirklich schlecht sein, dass er nicht ins Programm kommt. Und ihr könnt alle aus dem Podcast aussteigen im Jänner, wenn ihr nicht dabei sein wollt. Aber Wicked muss fast sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, nach dem Phantom of the Opera Hype, dass da nicht ein Wicked Hype drinnen ist.
Es soll erlaubt werden, oder?
Kurz ist mal schwindig geworden, aber ich werde schon.
Ja, schauen wir mal, welche Filme du dazu empfiehlst.
Zauberer von Oz, Return to Oz und der James Franco, absolut sexistischer, toxischer Scheißfilm aus. Und dann den Namen. Ich finde, das ist wirklich eine Geschichte, die so unterschiedlich über 100 erzählt wurde.
Michael Jackson aus gibt es ja auch noch.
Ja, ich glaube,
glaub, es soll sehr schlecht sein.
Ja. Na gut, dann schauen wir mal. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge im Mai über hoffentlich Oppenheimer. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Empfehlt unseren Podcast weiter und bis einen guten Start in den nächsten 10 Jahren, würde ich mal sagen.
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.